Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Die Macher. Ich muss ja gestehen, Reporter sein, das bin ich ja leidenschaftlich, das ist wirklich ein echt geiler Job, weil wenn man sich für etwas interessiert, in diesem Fall Josef Zotter, der neben mir sitzt, Herr Zotter, guten Tag.
Hallo, grüß Gott.
Dann fährt man da einfach hin und sagt, den treffe ich aus beruflichen Gründen, aber ich hätte ihn gerne auch privat getroffen. Wenn ihr euch fragt, sag mal, wo sitzt ihr denn da? Zwei alte Säcke hier vor lauter Säcken. Wir sind hier in dem Lager von Zotter. Zotter macht ja Schokolade, das sind diese Dinger hier. Ich halte es mal darüber. Ja, 500 Sorten, 70 Gramm Schokolade, auch zum Teil mit politischer Botschaft, auf die wir noch eingehen werden. Also um die verrücktesten Mischung, 500 Sorten, die alle in diesem Kopf entstehen und die dann auch produziert werden, weil es ein Familienbetrieb ist. Da muss nicht irgendein Aufsichtsrat gefragt werden, sondern das machen die einfach. Jedenfalls sitzen wir hier und zwischen diesen ganzen Kakaobohnen, die ich auch mal hier reinhalte, und die werden hier gelagert. Wenn ihr euch also ab und zu fragen solltet, was sind das für Hintergrundgeräusche, wir konnten nicht alle Maschinen abstellen, wir konnten nicht jedes Gebläse abstellen und ab und zu fliegt hier auch noch eine Motte durchs Bild, weil wir sind hier Bio, ne?
Herr Zotter. Ja, bei uns gehört die Motte dazu.
Ja, ist vollkommen klar.
Wir leben sie zwar nicht, aber ab und zu ist sie da und wir fangen sie halt mit der Hand. Wir tun sie nicht vergiften und das ist natürlich auch ein Statement von uns, dass wir sagen, wir fahren nicht überall mit der Brechstange drüber, sondern wir sind sogar zu den Motten zärtlich.
Wir als Berliner wissen natürlich auch, die Motte oder der Motte gehört dazu und der macht im Moment halt nichts, weil die Love Parade gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das jeder versteht. Egal. Herr Zotter, das hier ist Riegersburg, das ist die Steiermark, die Hauptstadt der Steiermark heißt Graz, eine sehr, sehr schöne kleine Stadt, aber ich glaube die zweitgrößte Österreichs.
Graz ist die zweitgrößte Österreichs.
Ja, kann ich nur empfehlen, mal hinzufahren. Sie kennen sie eh, aber ist wirklich super. Und ja, wir sind hier in der Schokoladenmanufaktur. Wie weit ist das von Graz entfernt?
Das sind 50 Kilometer, ja.
Ja, und hier kann man beobachten, wie die ganze Zotter-Schokolade hergestellt wird, also von der Bohne bis zum Riegel.
Bis zum Cover,
ja. Ja, da gibt es da sogar einen Brand dazu, Bees to Barn.
Bean to Bar.
Und hier kommen jedes Jahr, man glaubt es nicht, weil das ist auch so ein Gebiet, wo wellig ist, wo Wein angebaut wird, wo Käse, Fleisch produziert wird, alles schön bio. Hier kommen jedes Jahr 270.000 Menschen her. Damit rechnet man doch nicht, oder?
Ich finde das genial.
Ja,
aber das konnte man nicht rechnen, aber es hat halt irgendwann klein angefangen und ich habe gleich einmal früh bemerkt, also dass es einfach die Leute, erstens natürlich sieht man Schokolade, oder früher hat man das auch nie gesehen, wie das produziert wird. Das war natürlich auch hochindustrielle Produktion und es war nicht so romantisch, da reinzuschauen offensichtlich, oder vielleicht haben die großen Betriebe was verheimlichen wollen oder so, und für mich war das dann immer gedacht, jetzt nimmst du die Leute rein in die Produktion, dann stehen alle bei dir und ziehen herum und das geht auch hygienisch und so nicht. Und deswegen habe ich dieses Schokoladentheater oder diese Erlebnisfabrik da so konzipiert, dass man überall durchgehen kann, dass man alles sieht, dass alles auch echt ist. Weil das ist mir so wichtig, dass die Leute spüren, was da passiert und dass da wirklich Leute sind, die arbeiten, die Säcke schleppen, die an den Walzwerken stehen und auch in der Verpackung. Und weil man sieht ja am Ende immer ein fertiges Produkt und hat überhaupt keinen Bezug.
Herr Zotter, wir werden über die unterschiedlichsten Sorten reden. Wir werden nicht alle 500 ins Visier nehmen, aber wir werden zwei, drei auf jeden Fall in die Kamera halten, weil
200-300.
Der ist speziell, der Mann. Und da kann man dann auch merken, okay, das ist ja auch Nische, das soll es auch sein, weil es geht weit über Schokolade hinaus. Wir fangen bei den Schuhen zum Beispiel an. Der Mann trägt immer zwei unterschiedliche Schuhe. Ja, das sind die Zotter-Sicherheitsschuhe in braun und schwarz. Und wenn der irgendwo in Peru unterwegs ist, um Kakaobohnenbesitzer oder Plantagenbesitzer zu treffen, hat der auch unterschiedliche Schuhe an. Eher feste Schuhe, aber immer unterschiedliche Schuhe. Warum?
Ja, es war eine Beobachtung. Ich habe ein bisschen geschaut, wenn du durch die Straßen gegangen bist oder in die Kirchen oder irgendwo hin, haben die Leute immer lauter gleiche Schuhe gehabt. Das ist ja immer noch so.
Ja.
Und dann haben wir gedacht, warum machen die Menschen das so?
Man kann es auch anders machen.
Ja, eben. Und deswegen haben wir gedacht, na gut, wenn alle lauter gleiche haben, mache ich was anderes. Und siehe da, jetzt finden das viele Leute, die einen sagen, der spinnt, der ist wirklich verrückt. Andere sagen, haha, ist das lustig, der traut sich das, wie auch immer. Aber es ist ein Gesprächsthema, die Schuhe. Und dann kommt man dazu, aber ein gewissen Alter ist besser, wenn die Leute nicht ins Gesicht schauen, sondern bei mir schauen sie immer zuerst auf die Schuhe.
Die Geschichte von Josef Zotter und der Familie Zotter ist jetzt eine Erfolgsgeschichte. Das war nicht immer so, muss man sagen. Es fing mal sehr gut an, dann gab es einen jähen Absturz mit Pleite und dann sich daraus wiederholen und heute so erfolgreich zu sein. Darüber wollen wir reden, weil Sie sind ja auch jemand, der sich sozial engagiert. Aber zuerst kommen wir mal auf diese Säcke, die hier sind. Das ist ja sind Kakaobohnen. Das ist das Grundprodukt, aus dem Schokolade hergestellt wird.
Genau.
Ja. Und man muss dazu sagen, dass Sie hier, glaube ich, 650 bis 700 Tonnen verarbeiten. Aber trotzdem sind Sie natürlich ein absoluter Zwerg auf dem Schokoladenmarkt.
So gesehen schon, ja.
Ja? Wie viel Schokolade wird denn weltweit produziert und gibt es da große Player? Sind das 150, sind das 7 oder
Ja, es gibt, also im Prinzip gibt es drei große Player.
Drei große,
die machen 80% vom Markt. Ja, und dann diese restlichen 20% machen 5.000 wahrscheinlich oder so. Ja. Und unter den 20% der 5.000 Schokoladenhersteller sind wir halt jemand mit 700 Tonnen schon ein bisschen größer. Es gibt ja viele, viele kleinere, beziehungsweise wir haben ja ganz klein begonnen. Ja, aber das ist also, wie gesagt, also wir sind jetzt am Markt nicht relevant, aber wir sind besser.
Mhm. 0,5% des gesamten Marktes ist Bio. Habe ich mir sagen lassen.
Ja,
das ist ja nichts.
Das ist nichts. Also man jetzt im Moment geht es in Richtung 1%. Ist natürlich noch immer nichts. Was echt schade ist, weil es hat natürlich, geht nicht nur um Bio, sondern es geht ja auch um den sozialen Hintergrund. Die Leute, die in den Kakaoplantagen arbeiten, dass die dort vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Und man muss sich ja vorstellen, es ist ja nicht so wie bei uns in der Landwirtschaft, wo die Leute wissen, was ein Gift ist und wie sie damit umgehen. In meinen Kakaoplantagen, also bei Bananen und Orangen ist es natürlich genauso, da wird ja teilweise mit den Flugzeugen gespritzt und die Leute wissen überhaupt nicht, was da passiert. Die haben ja oft keine Bildung und das ist ja eigentlich das Schlimme, dass man die
Leistung. Das wird ausgenutzt.
Ja, oder dass man sie mitpräpariert. Und deswegen ist Bio so wichtig, dass, weil das muss jetzt wird zertifiziert, beziehungsweise wir können Rückstandsanalysen machen und können sofort sehen, ob irgendwelche Pestizide da mit drin sind. Und abgesehen davon, ich meine, Schokolade ist ein Lebensmittel und ein Lebensmittel soll ja nicht giftig sein. Mhm. Also deswegen.
Bio bedeutet aber auch, dass ab und zu mal eine Motte mitfliegt. Das ist ganz normal, weil eben hier nicht mit irgendwelcher Chemie nachgeholfen wird, sondern das ist dann eben so. Ab und zu fliegt ja mal eine Motte durchs Bild und wenn die in die Rostmaschine gerät, auf einen sagt, dann ist es eben so. Das ist nicht schlimm, oder? Das gehört aber da eben so.
Ja,
das gehört
dazu. Wenn man sie jetzt, das, ja, es gehört nicht dazu, aber wir tun es nicht rein. Aber ja. Die kommen ja selber, die kommen ja mit den Säcken und so mit. Wir fangen sie schon, wir haben alle Methoden, wir haben Flugwespen hier, wir haben Blaulicht hier, das tun wir schon. Aber wir rennen nicht aggressiv hier jeder
mit
Motte nach und
Dose.
Schon gar nicht, dass wir da reingehen und die herumsprühen, damit das total sauber ist. Also da habe ich überhaupt keinen Zugang. Mhm.
Wir werden noch durch die Schokoladen Fabrik oder diese Erlebnisgastro gehen und uns zwei Produktionsschritte angucken, weil da wirklich händisch, wie man es in Neudeutschland sagt, gearbeitet wird, wo man dann merkt, die 200 Leute, die hier arbeiten, die haben richtig Bock darauf. Es könnte auch sein, ja, ich muss in der Fabrik arbeiten, Schokolade, ich kann es nicht mehr sehen, ist aber nicht so. Ich habe mit vielen Mitarbeitern schon gesprochen, wo man merkt, hey, die haben richtig Bock drauf, weil die sind stolz auf ihr Produkt, sagen, das ist Ozotta-Schokolade und die ist super.
Ja, das ist, ich meine, die Qualität einer Schokolade ist ja nur so gut, wie die Mitarbeiter sind. Und ich meine, das ist mir heute, wir sind über 200 und ich meine, ich kann natürlich jetzt da durchrennen mit der Peitsche oder wie ein Manager und sagen, okay, die Kostenstellen sind zu hoch und da müssen wir sparen und das müssen wir ändern und da müssen wir schneller werden und optimieren und keine Ahnung. Oder ich kann hingehen und die Leute auf die Schulter klopfen und sagen, Schatz, das ist Wahnsinn, was ihr macht. Und das schlägt sich letztendlich in der Qualität nieder. Und das fängt aber beim Kakaobauern an. Weil wenn der kein Geld kriegt für sein Kakao und er sagt, okay, mir ist es wurscht, ich brauche das sowieso nicht, ich reiß die Früchte runter und die kriegt es halt, weil er zahlt es mir eh nichts. Das kann man eh machen, aber so schmeckt die Schokolade dann auch. Und wenn der Kakaobauer gut bezahlt wird und entlohnt wird und davon leben kann und seine Familie ernähren kann, dann wird er erstens nicht flüchten wollen, zweitens wird er Freude haben mit seiner Arbeit und er wird wertgeschätzt. Mhm. Und damit haben wir schon mal die halbe Rechnung gemacht. Mhm. Und unsere eigenen Mitarbeiter natürlich ist genau das Gleiche.
Ja. Sie haben ja den Schritt getan, Sie sind ja in die unterschiedlichen Länder gefahren, Südamerika so das Haupt, haben sich die Bauern rausgesucht und haben vor allem ihnen eine Verlässlichkeit geboten, wir nehmen dir das dann auch ab, nicht alles, weil man dir nicht nur Kakao anbauen, aber dass sie wissen, okay, der Zotter nimmt mir das ab, nur eben verschiedene Länder von Nicaragua bis Ecuador, gibt es ja, wenn ich mir die Liste darüber angucke, ist ja ziemlich lang, aber auch Afrika und sage, hey, wenn ihr bereit seid oder Top-Qualität produziert oder sogar eure Qualität noch steigert, indem ihr weniger Früchte produziert, so wie beim Wein, was dann nehme ich das auch zu einem anderen Preis. Also das ist richtig fair und dieses Vertrauen braucht ja Jahre, um das aufzubauen. Wann kam die Idee, nach Südamerika zu gehen und direkt Bauern, mit Bauern zusammenzuarbeiten, weil die großen Chocolatiers, die kaufen ja die Masse ab. Die kaufen ja schon fertig produzierte Masse und sagen, was will ich in Peru?
Naja, genau. Ja, nein, es war ja ganz einfach. Ich habe mir das angeschaut, ich habe mir damals den Schokolademarkt angeschaut und habe Schokolade gekostet und bin dann und habe mir gedacht, warum schmeckt die Schokolade so, wie sie ist? Oder wie sie schmeckt und warum schmeckt sie mir nicht so besonders? Ja? Ja. Nachdem ich aus der Landwirtschaft komme, war für mich einmal das Erste, ich habe gedacht, ich muss jetzt da von vorn beginnen. Ja? Ich muss einmal zuerst zum Bauern, in dem Fall zum Kakaobauern und mit dem einmal reden, wo seine Probleme sind, warum es so ist, wie es ist. Ja, und da ist man dann ja natürlich sofort draufgekommen, dass die Leute unter den fürchterlichsten Bedingungen leben. Ich meine, damals, meine ersten Reisen sind nach Nicaragua gegangen. Ich meine, dort waren 60% Analphabeten. Mhm.
Und Drogen spielen auch eine Rolle, ne? Die Leute bauen da lieber Koka an. Oder müssen Koka anbauen, da können wir auch noch drüber reden. Kakao statt Kokain, genau. Gibt es ja hier auch eine kleine Filmvorführung. Ja. Also das möchten wir alles in diesem Video besprechen. Aber lassen Sie mal hier anfangen, Riegersburg. Dieser Ort ist Ihnen sehr wohl bekannt, Sie sind hier groß geworden.
Ja, es ist mein Elternhaus, wir haben eine Landwirtschaft betrieben. Also meine Eltern haben eine Landwirtschaft gemacht, also der hat 3,5 Hektar damals waren das. Mhm. Und mein Vater wollte unbedingt, dass ich Landwirt wäre. Und der war ein richtiger Hardcore Spritzer, ja, also der hat mit Dünger und mit Spritzmittel seine Obstbäume behandelt und ich bin als junger Mensch da gestanden und habe gedacht, Wahnsinn, was der da reinleitet, und der war überhaupt so, der hat immer gesagt, wenn 100 Milliliter gestanden ist, hat er gesagt, tu mal 200 rein, ja. Wirkt es besser, ja. Ja, das war seine Einstellung.
Viel hilft viel.
Viel hilft viel, ja. Ja, und so, das hat mich dann gleich einmal so junger geprägt, und dass ich mir gedacht habe, nichts wie weg von da. Mhm. Also wo ich 15 war, habe ich mir gedacht, so, ich suche mir jetzt einen Beruf aus, mit dem ich weg kann.
Koch.
Und das war dann Koch. Weil ich wusste, in der Gastronomie kannst du auf der ganzen Welt arbeiten. Mhm. Und das habe ich dann, da habe ich dann die Lehre begonnen und habe damals gar nicht gewusst, dass ich, das hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass ich offensichtlich sensorisches Talent habe. Aber im Laufe der Lehrzeit ist das dann halt irgendwie herausgekommen und dann hat mir das halt auch getaugt und ich habe das auch so gemacht. Wie meine Lehrzeit beendet war, bin ich sofort aus Österreich weg und war ja eine längere Zeit in den USA. Und dort habe ich dann irgendwie, dann, ich habe mich in der Luxusgastronomie relativ schnell hochgekocht und bin dann draufgekommen, irgendwann, ich habe damals im besten Hotel in New York gearbeitet, wo nur noch Kaviar und Champagner, also Kaviar gegessen und Champagner gegessen. Offen wurde. Dann habe ich gedacht, Wahnsinn, das ist es ja auch nicht. Das kann ja jetzt nicht mein Leben sein. Ja, und das war dann der Entschluss. Ich wollte dann in den USA eine Apfelstrudelfabrik aufmachen. Apfelstrudel ist eine österreichische
Spezialität. Ja, das kennt man hier. Ja, klar, ist fantastisch.
Und ich habe mir gedacht, das brauchen die Amerikaner, das wollte ich machen. Und ja, aber zudem ist es dann nicht mehr gekommen, weil ein biologisches Wunder passiert ist. Meine Tochter ist damals im Bauch meiner Freundin gewesen.
Verrückt. Einmal gefallen, schon gesagt, passiert sowas.
Okay, gut. Ja, ja. Ja. Und so sind wir dann nach Österreich zurück. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann machst du ein Kaffeehaus auf. Mhm. Und die wollten nichts mehr mit der Luxusgastronomie oder so zu tun haben, weil die war so absurd. Und
bodenständig.
So. Genau.
Aber ich möchte kurz reingrätschen. Koch, ja, Kellner auch, aber eben auch Konditor.
Ja.
Und dann Graz, die Hauptstadt der Steiermark, sehr schön. Ich kann es nur empfehlen, nach Graz zu kommen, auch mit diesem Museum, was da als UFO gelandet ist. Also wirklich ganz toll. Eine Fußgängerzone, sehr übersichtlich, kenne Berlin ja nicht. Finde ich einen sehr natürlichen Ort von Österreich. Und da entstehen dann innerhalb von wenigen Jahren nicht ein Kaffeehaus, sondern vier.
Ja, das war, also wie ich dann begonnen habe, zuerst wollte ich nur ein kleines Café machen und dann haben wir gedacht, na, magst du ein paar Mehlspeisen? Dann habe ich angefangen mit Hanftorten und solchen Sachen, dann habe ich die Polizei im Haus gehabt und natürlich auch
wegen den Schuhen.
Nein, die habe ich damals noch nicht gehabt, aber Hanftorte war relativ früh dabei und da sind dann die Studenten zu mir gekommen, haben das cool gefunden und das war, haben gedacht, Wahnsinn, du brauchst überhaupt nichts machen, du hast die Weisheit mit dem Löffel gefressen sozusagen. Also wir waren sehr schnell erfolgreich und dann haben wir gedacht, machst du ein zweites Lokal und dann haben wir gedacht, nein, das ist noch besser, machst du ein drittes Lokal und weiter. Bankdirektor war schon mein Freund.
Machen wir dann ein viertes Lokal.
Dann machen wir noch ein viertes Lokal. Ja, und das war dann der Moment, das war 9 Jahre später, da hat dann der Erfolgslauf sozusagen geendet und ich habe finanzielle Schwierigkeiten gekriegt und dann ist mir das einmal so richtig bewusst geworden, was es heißt, Schulden zu haben, die du vielleicht nicht mehr bedienen kannst. Und
das war also alles kreditfinanziert, lief
ja,
und
logisch,
man
ja.
hat nicht drüber nachgedacht, sondern rennt doch.
Ja,
aber man ist
doch,
auch in
ja,
der genau. Bank, auch in der Hand des Bankers dann.
Ja, nicht in der Hand des Bankers, man ist es immer selber. Ne?
Ja.
Also von dem bin ich längst weg, dass die anderen schuld sind, sondern ich habe dann, das war vielleicht auch richtig, ich habe die Schuld nicht auf mich genommen, ich war nicht selbstmordgefährdet oder so. Ich hab auch nichts falsch gemacht in dem Sinn, weil ich habe keine schlechten Produkte gemacht. Und das hat mir später dann in meinem zweiten Leben ja sehr geholfen. Also ich habe deswegen meine Produkte damals nicht schlechter gemacht. Weil ich hätte das Unternehmen ja auch sanieren können, das was man normalerweise
also
macht.
Also das McKinsey-Ding.
Ganz klassisch. Ja. Dass man sagt, oh, was weiß ich, alles, was Kosten produziert, da mal weg und nur das, was gut läuft, bleibt drin und so. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe genau gleich weitergearbeitet, habe aber dann erkannt, dass es immer schwieriger wird und habe mir einen guten Berater geholt und der hat mir dann haben wir ein Konzept gemacht und dann haben wir uns einen Plan aufgestellt. So wie wir aufgebaut haben, haben wir auch wieder abgebaut. Mhm. Weil wenn man einen Berg rauf geht, muss man ja auch, muss es auch einen Weg runter geben.
Okay.
Und der also, war halt in der Insolvenz.
Ja, genau.
Das haben wir dann auch durchgezogen. Und dann waren von 4 Lokalen 3, 2, 1. Mhm. Und wo wir wieder 1 nur mehr hatten, da war das Unternehmen wieder sozusagen gesund geschrumpft. Und ja, und dann hat das eigentlich wieder sehr gut funktioniert. Aber ich habe es dabei nicht belassen können.
Mhm. Dann hat die Frau Ulrike gesagt, jetzt hör mal genauestens zu, du trägst jetzt auch Verantwortung, du bist ja jetzt auch Vater. Und jetzt musst du dich entscheiden. Also entweder Konditorei Kaffeehaus oder Schokolade, weil das ist ja auch noch gelaufen. Da ist ja in dieser Zwischenzeit auch die handgeschöpfte Schokolade entstanden, auf die wir gleich kommen. Was bedeutet das? Und dann hat die Frau gesagt, deswegen machen wir Konditorei. Und dann hat der Josef Zotter gesagt, nee, machen wir nicht, wir machen Schokolade.
Wir haben eine demokratische Abstimmung gemacht.
Ja.
Und mit meiner Frau, sie hat sich für Konditorei entschieden, aus Sicherheitsgründen, logischerweise wegen Familie und so. Und ich habe mich für die Schokolade entschieden. Und dann waren wir 1:1. Ja. Dann habe ich gesagt, es kann nur mehr das Gewicht entscheiden.
Mhm, und die war schwerer. Einfach schwerer. Was ist denn handgeschöpfte Schokolade?
Ihr Handgeschäft hat nichts damit zu tun, dass man mit dem Schöpfer oder so irgendwie was macht, sondern das ist dieses Schichtungsprinzip. Mhm. Handgeschäft kommt ja von der Papiererzeugung. Das ist eine jahrhundertalte Tradition, dass man Papier aufstreicht auf Tischen und das hat man trocknen lassen und hat man es geschnitten und so hat man Papier oder Karton gehabt. Und das Prinzip, mir ist ja gar nicht so die handgeschöpfte Schokolade am Anfang in den Sinn gekommen, sondern meine Vision war, ich wollte nicht Schokolade machen, wie es alle gemacht haben, dass man gesagt hat, man hat eine Form und da gibt man Schokolade hinein und da gibt man eine Nuss drauf oder Orange oder so.
Also wie Beton gießen.
Genau. Sondern ich habe mir gedacht, es muss doch möglich sein, dass Schokolade eben, wenn du das in Schichten aufbaust, ja, und dann das Stück runterschneidest oder brichst und auf die Zunge legst, dass du da Geschmacksexplosionen auf der Zunge erzeugen kannst, was ja logisch ist.
Weil es andere Ebenen gibt.
Genau, weil wenn jetzt erst eine dunkle Schokolade hat, wird es erst bitter sein, dann kommt vielleicht was Süßes, dann kommt vielleicht was Scharfes, dann kommt vielleicht was Fruchtiges und. Also da gibt es tausende, aber tausende Möglichkeiten. Und da ist mir, und das habe ich dann begonnen mit diesem Streichen. Und dann ist einmal jemand zu mir gekommen, das war gar nicht meine Idee. Und hat gesagt, das ist ja wie handgeschöpftes Blütenpapier. Und das habe ich dann übernommen. Und so gibt es heute handgeschöpfte Schokolade, die sehr oft falsch verstanden wird, weil sie eben nichts mit dem Schöpfer zu tun hat, sondern eben dieses Aufstreichen, dieses in langen Bahnen und übereinanderlegen. Mhm. Wie eine Zeitung oder wie ein Buch.
Mhm. Aber Schöpfer stimmt insofern schon, dass Sie ja der Schöpfer sind. Sie denken sich das Ganze dann aus. Ich habe mir im Vorgespräch sagen lassen, dass Sie die Schokolade, wie das nicht so wie das bei der Industrie ist, passiert. Man testet das, hat dann so ein paar Dummy-Leute, die das probieren, sagen, schmeckt mir, schmeckt nicht. Und wenn die meisten sagen, will ich nicht, wird die Schokolade nicht produziert, sondern Sie denken sich die Geschmacksrichtung mit den Zutaten im Kopf aus, dann produzieren Sie davon ein paar hundert Stück und die geht direkt in den Verkauf. Und dann testet man das draußen. Ist das so?
Das ist eines der wichtigsten Prinzipien. Normalerweise, die Menschen sind immer total auf Sicherheit und natürlich die Lebensmittelindustrie und die Autoindustrie, alle wollen sichere und sicher verkaufbare Produkte in den Markt bringen. Und deswegen ist alles so mittelmäßig und alles auch so gleich. Und deswegen sind die Leute halt schon so aufgeregt und sagen, ich weiß nicht, ich finde mich mit dem Leben nicht mehr zurecht. Es ist alles so, alles ist vereinheitlicht und
einfacher
und mittelsuper. Ja. Ja. Und ich habe
Mittelsuper,
ja.
Okay. Also frei von Soul, letztendlich.
Und am Anfang habe ich mir auch gedacht, wie machst du das? Ich meine, brauchst du jetzt eine Entwicklungsabteilung? Macht jemand Produktentwicklung? Wer macht das? Beziehungsweise wer testet das? Und wer entscheidet, was am Markt kommt?
Ja.
Und das, erstens, ist mir finanziell nicht so gut gegangen. Ich musste Kosten sparen. Da habe ich gedacht, dort kannst du die meisten Kosten sparen, weil die Abteilung brauchst du nicht. Das ist gescheiter, wenn jemand was arbeitet.
Ja.
Und vor allem bin ich dann draufgekommen, je weniger du da an der Idee wegnimmst, desto größer kann sie werden, aber desto schlimmer kann sie natürlich auch werden. Das ist der Preis dafür. Ja? Mhm. Du bist eben nicht in der Mittelmäßigkeit. Und so, wenn du eine Idee leben lässt, und um das geht es ja, die Idee muss leben. Die kann ja nicht dauernd irgendwo abgeschliffen werden, weil dann bleibt irgendwo im Kern zwar über von der Idee, aber es fehlt das Charisma, es fehlt die Farbe und so. Und da bin ich dann übergegangen, dass ich gesagt habe, okay, eine Rezeptur darf nur aufs Papier geschrieben werden, dann wird die Verpackung fertig gemacht, der Katalog fertig gemacht, die Kollektion ist fertig und dann wird produziert. Und dann entstehen die genialsten Dinge, weil du einfach, der Geist, ich weiß es auch nicht, wie es funktioniert, wie Kreativität funktioniert, aber offensichtlich ist der Geist eine andere Ebene. Oder
ich glaube, weil es intuitiv funktioniert, also es erinnert mich ein bisschen, wie bei uns Formate entstehen, wir machen ja, das ist ja ein Format, da haben wir eine spinnende Idee und sagen, wir machen das einfach mal und dann merken wir natürlich, dass man da nachjustieren muss und so weiter, aber aus diesem wird, und so ist beobachten, wenn ich jetzt, ich mache keine Umfrage da draußen, wie müsste das aussehen, dann würde ich sagen, mach doch wie Netflix, mach doch wie ZDF, dann ist es ein Punch daraus. Ja, deswegen, ich glaube, so muss man kreativ sein. Ja, alle Menschen, die irgendwie kreativ arbeiten, arbeiten aus dem Bauch heraus und anhand der Dinge, die dann, sagen wir mal, als Fehler dargestellt werden, da lernen die viel.
Der Bauch ist das Bessere.
Ja, der Bauch ist auf jeden Fall das Bessere, also ich kann das bestätigen. Ich möchte aber trotzdem nochmal, weil es jetzt alles so super klingt, man hat vier Lokale, die ganz gut laufen und auf einmal laufen die nicht mehr. Das knirscht doch auch in der Beziehung. Also Insolvenz ist jetzt nicht sexy.
Nein, ist bestimmt nicht, aber daran kann man auch erkennen, wie gut eine Beziehung wirklich ist. Ja? Mhm. Also wir sind jetzt, also ich mit meiner Frau bin 33 Jahre verheiratet, wir haben drei liebe Kinder und ich bin auch schon Großvater in der Zwischenzeit. Also da, also das ist einmal sowieso klar. Und das ist ja auch ein Familienunternehmen. Also man geht ja das irgendwann, wie eine Ehe halt. Ja? Man, die Ehe hat ja nicht nur Sonnenseiten. Es ist nicht nur immer Karibik und Urlaub, sondern manchmal ist es ganz normal Hausbauen auch und mit und im Garten um Ackern oder so. Ja.
Oder also Bitterschokolade.
Oder, ja, die Schokolade kann ganz schön bitter sein, wenn sie nicht fair gehandelt ist.
Gut, das gibt es also auch. Und da muss man sich zusammenraufen.
Ja, nicht raufen. Das ist einfach, da geht es ja, man muss es trennen. Ja. Also das muss man können. Ja. Und das muss man vielleicht auch lernen, dass man sagt, privat ist privat. In meiner schwierigsten Zeit, also wo wir am meisten pleite waren, haben wir den schönsten Urlaub gemacht. Weil es ja eh schon so schwierig war. Jetzt kann man sagen, der Zotter, dieser Größenwahnsinnige, fährt dann noch in die Karibik, unter Anführungszeichen, und gönnt sich einen Urlaub. Wir haben gewusst, wir müssen das Unternehmen jetzt endgültig in die Pleite schicken, haben dann die letzten paar tausend Schillinge damals zusammengekratzt und gesagt, so, bevor das jetzt passiert, fahren wir damals nach Florida und machen wir noch 14 Tage Urlaub und versuchen uns so gut wie geht zu erholen, um danach die Kraft zu haben, dass man das
tut. Neustart.
Ja. Quasi für den Neustart, ja. Und das, und in der, und das ist ja private Beziehung und man hat sie gern und so weiter. Das hat ja nichts mit dem Unternehmen zu tun.
Aber, und das ist natürlich das Gefährliche, alle Zotters arbeiten in dem Unternehmen. Also die Frau macht das Management, Finanzen, hier ist der kreative Kopf, der Sohn ist IT, die Tochter macht auch sehr viel Wahnsinn als Schokolade und da gibt es noch ein ganz kleines, DAF ist für die weiße Schokolade zuständig. Genau. Wir sagen lassen, gut, da ist es schwierig, das Private und das Geschäftliche zu trennen. Weil dann oder gibt es zu Hause Geschäftsverbot? Wir reden nicht über Geschäfte.
Nein, das ist nicht so, dass wir sagen, wir verbieten das, wir reden auch über Geschäft, aber wir versuchen die Balance zu finden und wir versuchen uns immer an das Schöne zu halten. Wir essen gern gut, wir kochen gern gemeinsam, wir reisen gern, wir sitzen im Garten ganz normal. Aber wir arbeiten ja schon lange nicht mehr viel. Ja? Das, was wir in der Zwischenzeit machen, das hat ja nichts mit Arbeit zu tun, sondern das klingt jetzt blöd, wenn man sagt, ja, das Unternehmen ist ein Hobby. Ja? Ja. Aber es fühlt sich echt so an, weil wenn es funktioniert, ist es wirklich wie ein Hobby. Ja.
Es ist anstrengend, aber es macht Spaß.
Ja, es ist aber, wie gesagt, also man kann sich, überhaupt als Unternehmer hast du ja sehr viele Freiheiten. Ne? Weil wenn ich morgen sage, ich habe jetzt wirklich keine Lust, dann sage ich alle Termine ab und sage, ich gehe jetzt in die Sauna oder keine Ahnung. Ja, ne? Oder so. Das kann ja ein Mitarbeiter zum Beispiel nicht. Vielleicht wäre das eh ganz gut, dass man das, weil wir haben ja gerade das große Thema Facharbeitermangel und wie geht man mit Mitarbeitern, wie funktioniert das, wir müssen das System sowieso umdrehen. Das Thema Arbeit oder so, das dürfen wir gar nicht mehr in den Mund nehmen.
Also eher, dass man sagt, man muss eine Atmosphäre schaffen, wo Leute sagen, ich möchte gerne bei dir, mit dir zusammenarbeiten, weil das so viel Spaß macht. Ja, das erfüllt mein Leben mit Sinn. Ich brauche natürlich auch Geld, muss mich bezahlen, aber ich mache es nicht mehr, weil es nur Geld gibt.
Es ist, glaube ich, das Wichtigste ist, und da muss man das Bildungssystem auch einmal kritischer hinterleuchten, wir haben ein Bildungssystem, das ist so wie Schokolade kreieren, dass man evaluiert und dass man sagt, okay, alle müssen gleich geprüft werden und jeder muss eine Durchschnittsleistung bringen. Wir müssen Talente finden und suchen. Und jemand, der sein Talent erkannt hat, ja, und bei mir ist es halt das Sensorische und diese fantasievollen Kreationen, offensichtlich ist nichts Besonderes. Andere können Bücher schreiben, sie machen Fernsehsendungen und Filme oder so irgendwas.
Ich treffe interessante Leute.
Ich sehe da jetzt Kameraleute, die einfach so einen geilen Job machen und das so echt und so aufwendig auch machen. Und das ist großartig. Ich könnte keine Kamera führen zum Beispiel. Ja? Weil das interessiert mich auch jetzt in dem Sinn nicht, weil ich mache halt meinen Job. Und ich glaube, das ist es auch, das ist wirklich wichtig an alle jungen Leute. Leute, tut's nicht schauen, was einer Umsatz macht oder wie erfolgreich ist und ob er in irgendwelchen Seitenblicken, Magazinen erscheint oder so, sondern ist schon okay, wenn man das sieht vielleicht, aber versuch dein Talent zu finden. Und das, was du gut kannst, ja, das ist immer Freizeit, weil das spürst du dann nicht als Arbeit, weil es ja logisch ist, weil du es gern magst. Mhm. Weil wenn du in einen Job gehst, wo du sagst, jetzt muss ich schon wieder, ist Montag, jetzt habe ich erst 2 Tage frei gehabt und hoffentlich ist die Woche bald vorbei, dann stimmt irgendwas nicht. Weil dann für einen selber, das bringt die Familien außer Lot sehr oft und führt halt zu Krisen. Und eben zur Unzufriedenheit und führt auch zu rechtsradikalen Wählern.
Das oder linksradikalen
oder
Wählern.
Linksradikalen, das
auch, und außerdem, ich glaube, dann kriegt man eben kein Gehalt tatsächlich, also was gehaltvoll ist, sondern man hat so eine Art Schmerzensgeld und guckt immer nur auf draußen auf den BMW 3er Kombi, denkt, noch bis 15 Uhr und dann kann ich deswegen endlich bis den nächsten Stau fahren. Nee, das bringt es natürlich nicht. Aber ich glaube, dass immer mehr Leute sagen, will ich auch nicht. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Schwenk machen zum Produkt, um zu zeigen, dass der Mann eben nicht nur, wir sehen es ja schon, quer denkt, sondern auch quer lenkt. Ja? Also ich habe hier eine Schokolade zum Beispiel, die hat was mit Donald Trump zu tun. Auch das Layout entsteht hier im Haus und jede Schokolade, die auf den Markt kommt, die machen jedes Jahr 20 bis 50 neue Schokoladen und es gibt, wie gesagt, einen Schokoladenfriedhof, wo dann auch alte wieder beerdigt werden, damit der Überblick da ist. Also diese Schokolade heißt Fake Chocolate, Erdnuss und Brennnessel-Gelee. Ich halte das mal hier rüber und jetzt kannst du was dazu sagen. Wer ist denn auf diese verrückte Idee gekommen?
Na, ich habe bis jetzt für jeden amerikanischen Präsidenten eine Schokolade gemacht. Mhm. Also für den Obama zuletzt habe ich Peanuts und Ketchup gemacht, weil er ein roter Präsident.
Ja.
Und steht auch ein bisschen für Amerika. Und für den jetzigen Präsidenten haben wir gedacht, den muss man auch irgendwie abbilden. Mhm. Und Peanuts steht eben für Amerika, das ist immer gleich. Aber in dem Fall habe ich es mit Brennnessel-Gelee gemacht. Brennnessel brennt ein bisschen auf der Zunge. Und das ist ja eine Fake Chocolate, also Make Chocolate Great Again.
Ja.
Und jetzt das Brennnessel-Gelee als solches brennt ja nicht.
Ja.
Und ich habe ein bisschen Chili reingegeben, dass es wirklich dann trotzdem brennt.
Mhm.
Das ist ja auch der Fake.
Machen wir, das soll auch gar nicht, man will sich gar nicht zu Trump positionieren, sondern man bleibt auch im Gespräch. Die Leute reden drüber.
Ja, es ist, man kann mit Lebensmitteln auch Politik machen.
Ja.
Und wenn man auf diesen Punkt einmal kommt, dann ist es einfach ein geiler Zustand. Also ich muss nicht in die Politik gehen, ich muss nicht irgendwas machen, um was zu verändern. Ich mache einfach Schokoladen, die Politiker abbilden. Und
das ist also eine Kommentarfunktion letztendlich.
Ja,
genau. Kabarett, ne? Ich habe hier noch was anderes. Bergel statt Ibiza. Also da sind wir jetzt nicht so ganz, wenn man sich nicht auch mit österreichischer Politik so intensiv beschäftigt, weiß man sich, können wir vielleicht kurz erklären. Bergel ist, glaube ich, die Gegend, in der wir hier sind.
Ja, Bergl ist der Ort, wo wir sind und Ibiza ist, glaube ich, auch bekannt.
Nein, nicht bekannt. Doch, der Ort ist bekannt, aber dieses Ibiza hat ja einen anderen Hintergrund. Was hat es mit diesem Ibiza? Was können wir auf der Verpackung sehen?
Die österreichische Regierung ist ja gefallen, nicht wegen dem Ibiza-Video.
Mhm. Wer kann es kurz erklären, was ist da passiert?
Nein, da ist der Strache, nicht? Also die haben ja dort einen Deal gemacht mit russischen Oligarchen und die haben ja da geredet in einer besoffenen Geschichte, dass sie die Medien kaufen werden in Österreich und wie sie den Baukonzern quasi den servieren werden. Also die haben halt Politik gemacht von der schlimmsten Sorte.
Also was alle eigentlich machen, nur hat es jemand gefilmt.
Ja, in dem Fall, ja. Grunde, ja, so ist
ja. Und dann das ist also das rausgekommen. Hat jemand ins Netz gestellt und dann hieß es, oh, was habt ihr denn da gemacht?
Ja.
Das war aber lange her und dann gab es riesen Tumult und dann ist die Regierung zerbrochen.
Jetzt haben wir die Regierung zerbrochen und die haben ja dort Red Bull und Wodka getrunken und das war ja lange die Ausrede. Die haben gesagt, naja, die waren halt besoffen und die haben halt so geredet.
Mhm.
Und das habe ich in Schokolade umgesetzt, also statt Red Bull und Wodka habe ich Hanfnougat und Zwetschgenschnaps genommen.
Klar.
Das ist, weil es ja regional ist.
Ja.
Und dann habe ich ganz eine dünne blaue Schicht hineingegeben, weil es ja für die blauen war. Und obendrauf ein bisschen Chili, weil die Prostituierte da ja gesagt hat, oder beziehungsweise der Strache da gesagt hat, Mai ist die scharf.
Ja, es steht auch auf der Schokolade drauf.
Mai
ist die scharf. Scharf.
Scharf ist
verrückt
scharf.
Ist die scharf. Also die ist sexy.
Und damit das Ganze sauber ist, habe ich es in weiße Schokolade gehüllt, das hat ein weißes Kleid.
Das ist klar. Und da habe ich ja noch vorne eine Ziege, wer ist das? Das ist einer von denen, ne?
Das ist einer von denen, ja.
Genau. Gut, haben das die Wähler verstanden?
Ja, ich habe am Anfang, wo wir das so umgesetzt haben, habe ich mir gedacht, na gut, da werden wir 1000 Stück machen, also einfach nur, damit wir es halt haben.
Ja.
Und das mittlerweile, also ich war in diesem Sommer die erfolgreichste Schokolade, über 30.000 verkauft.
Mhm.
Und es ist auch interessant, auch die
Reaktion, ne?
Die, aus der Politik? Sind auch aus der Politik gekommen. kommen. Und natürlich auch die angesprochene Partei,
ja.
Die werden es zwar nicht so viel verschenkt haben, aber die anderen dafür.
Mhm. Okay, und ist es geplant, eine Schokolade zu machen für den Kurz, die also viel kürzer ist? Nein, was ich interessant finde, ich habe es mir sagen lassen, dass jemand, pass auf, was du in der Politik machst hier in Österreich, sonst macht der Zotter eine Schokolade über dich.
Ja, das ist also das ist ein Standing, das gefällt mir irrsinnig, dass ich das erreicht habe,
ja.
Und dass das so ist und das sagen auch manche und so. Ja, aber Sie brauchen sich nicht fürchten. Also wichtig ist, dass wir jetzt das Klimathema angehen und das, also wenn die jetzt nicht bald was gegen den Klimawandel tun, dann wird mir ganz eine böse Schokolade einfallen.
Mhm. So, jetzt habe ich noch was anderes, nämlich die Mutprobe von Zotter, Chocolate Shot, oral, sieht aus so ein bisschen wie ein Medikament. Wer macht denn hier die Verpackungsgestaltung?
Ja, ich habe also das, ja, zum Beispiel diese Spritze. Da war die Überlegung, dass man mal Schokolade anders denkt. Man greift immer Schokolade an, tut es aus der Verpackung raus oder nimmt eine Praline und steckt es in den Mund. Und ich habe das halt dann einmal anders gemacht und habe mir gedacht, nein, das gibt es ja ein anderes Medium sozusagen, ja. Auch. Und habe das in
eine
Spritze gefüllt. Und das ist eine flüssige Praline und die kann man sich in die Venen schießen. Das ist vielleicht nicht so, ja. Das ist super, aber man kann sie auch oral. Nicht? Und man kann so Pralinen essen. Und das ist natürlich ein anderer Zugang. Ich kann in der Textur viel, viel präziser sein, ich kann sie ja wirklich auf den Punkt bringen. Mhm. Da habe ich übrigens Knochenbest.
Also mit ist hier Mutprobe, was ist denn das? Irgendwas mit Insekten?
Mit karamellisierten Würmchen und Orangen, ja. Und? Schmeckt mir Nougat, oder?
Schmeckt gut.
Ja, geröstete Würmer schmeckt fantastisch.
Ja.
Und natürlich, wenn da oben steht, geröstete Würmer,
dann nimmt es keiner.
Ja. Mutprobe, das wollen alle. Nicht? Weil die sagen, ich bin mutig, ich traue mir das.
Also das ist viel Generation Red Bull letztendlich.
Knochenbest ist schon schwieriger.
Ja.
Nicht? Weil da sagen die Leute schon, stirbt man da wirklich? Und da ist ja die Todesanzeige drin.
Ja.
Also garantiert nach 3 Wochen tot.
Ja.
Nein, aber da gibt es ja ganz eine sensible Geschichte dazu. Ich bin nach Madagaskar gefahren und in Madagaskar gibt es ja sehr viel Vanille.
Mhm.
Und man hat gesagt, man sagt in Madagaskar, da gibt es ja die Besten auch. Und dann bin ich dort hingekommen und dann habe ich die Leute gefragt, habe gesagt, wo ist die Best, wie schaut die aus und was muss man aufpassen und so. Dann habe ich gesagt, nein, die Best ist nicht unser Problem ist die Vanille.
Warum?
Weil die Vanille so teuer ist. Die Vanille ist am Weltmarkt momentan, wird gehandelt zwischen 400 und 600 Euro. Also es ist wirklich
wie Gold,
ja. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Wahnsinn. Und dann habe ich die Leute gefragt, gesagt, was ist die schlimmste Form von Pest? Und dann haben mir die Leute erklärt, dass die Knochenpest das Schlimmste ist, weil das ist die schmerzvollste. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir aus den Knochen, aus Knochenessenz und Kakao aus Madagaskar und Vanille, habe ich dann diese Schokolade gemacht. Und vor allem, was da drinnen ist, da ist das Tiefsöl drin, das Diebesöl. Die Madagassen haben nämlich ein biologisches Öl entwickelt aus Eukalyptusnelken und Zimt. Und wenn man sich das auf die Hand tut, dann kann man den anderen, wenn der Besttote gestorben ist, den Schmuck stellen. Deswegen heißt das Tiefsöl.
Ja.
Und das ist da auch drin.
Okay.
Also man stirbt nicht, sondern es ist nur eine ganz heikle Geschichte. Weil in den Vanilleplantagen die Leute wirklich erschossen werden. Wenn die Leute sind ja arm dort, die gehen in der Nacht in die Plantage und stehlen die Vanille vom Nachbarn.
Ja.
Und wenn er den erwischt, er schießt ihn sofort.
Mhm.
Also es ist nicht die Pest das Problem, sondern die Vanille.
Also das, was früher der Wilddieb war, das machen die dann dort.
Ja.
Wir bleiben jetzt mal bei diesem ernsten Hintergrund. Herr Zotte, Sie sind ja auch nach Peru gefahren und haben dort versucht, mit anderen zusammen den Kokainanbau jedenfalls zu reduzieren, in den zu bauen gegangen. Du verkaufst und baust Kokain an, weil du auch gezwungen wirst durch Drogenkartellen, aber es auch eine Einnahme ist. Da gibt es einen riesen Markt dafür. Könntest du dir vorstellen, auf Einnahmen zu verzichten, aber sicherer zu leben, indem du Kakao anbaust? Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, es ist richtig zusammengefasst. Im Grunde geht es darum, dass Kokainanbau illegal ist. Ja? Und der Bauer ist aber Kakaobauer, offiziell. Ja? Und der macht den Koka in seinen Kakaoplantagen und hängt von der Koka-Mafia quasi ab. Der zahlt ihm 3 Jahre voraus, der hat das Geld immer verbraucht, der ist immer in dessen Abhängigkeit.
Mhm.
Und mein Zugang
war, zahlt sehr gut.
Und der zahlt gut, ja sicher. Ja. Und kann man gut, aber es ist illegal. Er weiß, wenn die Regierung kommt und ihn erwischt, dann wird er eingesperrt oder er wird bestraft oder sonst
und
irgendwas.
Und die Felder werden auch abgefackelt.
Und teilweise natürlich, die fliegen da mit die, weil sie können sie nicht mehr wehren, das macht da jeder. Ja?
Ja.
Also in Ecuador, in Peru, alle bauen irgendwie Koka, wenn sie sonst keine Lebensgrundlage haben. Deswegen funktioniert das auch so gut. Mein Zugang war der, dass wir gesagt haben, schau, ich kann dir jetzt, ich wollte immer in den fairen Handel nicht gehen, weil damit wir was verteilen und irgendwas spenden, sondern das fairer Handel heißt ja fairer Handel. Dass ich sage, okay, was gibst du mir, was kann ich dir geben? Mhm. Ja, und so tauschen wir uns aus.
Das ist auch keine einmalige Geschäftsbeziehung, sondern das ist wie eine Ehe.
Das ist eine langfristige, solange man halt nicht betrogen wird.
Ja.
Nicht? Aber Im Grunde genommen geht es darum, dass wir gesagt haben, schau, das sind die Kakaobohnen, wenn die gut sind, ja, wenn die gut fermentiert sind, wenn die zur richtigen Zeit geerntet sind und wenn die Qualität passt, dann kriegst du den doppelten Preis. Und dann kannst du aus dem Drogenanbau raussteigen, weil dann musst du es nicht mehr machen, weil du kannst davon leben. Und das wollen alle.
Das wollen und ich gehe auch nicht im nächsten Saison zu einem anderen Händler und sage, der macht dasselbe billiger, sondern wir machen jetzt einen Deal. Wenn du immer diese Qualität bietest, dann kriegst du den Markt deutlich über den Preis, darauf kannst du dich verlassen.
Genau, und das muss man dann auch einhalten, aber die Qualität muss trotzdem passen. Es passiert auch manchmal, dass die Qualität nicht passt, dann kriegt der Kakaobauer, weil wir haben ja jeden Sack, also jeder Sack angeschrieben und ich weiß jeden Sack, wo er herkommt, dann kriegt er die Organisation oder er selber, wenn es halt geht, eine Mail, dass das nicht in Ordnung ist. Und wenn er das noch einmal macht, dann muss er wieder Coca anbauen. Ich meine, nicht, dass ich es will, aber es ist fairer Handel,
das ist dass beide Seiten sich daran halten. Solche Unternehmer sind ja selten. Ich meine, welcher Schokolatier fährt denn in den Dschungel und trifft sich mit einem Drogenanbauer und sagt dazu, lass das mal. Na, da kann er das irgendwo auf dem Weltmarkt kaufen, das ist sein Problem. Kann er Fairtrade, ein Siegel kriegt er drauf.
Ja, das kriegt er so. Aber das ist so, wie wenn man auf den Bauernmarkt geht. Warum gehen die Leute so gerne auf Märkte? Weil man dort Vertrauen kriegt. Weil dort ist dein Gegenüber der Bauer, der Erdäpfeln hat oder einen Salat oder Karotten oder was. Das finden alle super. Und nicht, weil das so super ist und weil das so nett ist, sondern weil das Vertrauen da ist. Mhm. Ja, weil wenn du mir sagst, nimm mir meine Erdäpfeln, die habe ich aus meinem Garten gegraben, das sind Bio, dann brauche ich nicht nachfragen nach einem Siegel oder so. Weil dann habe ich das Vertrauen.
Und irgendwann kennt man auch die Familie, fragt, wie geht es den Kindern? Also das entsteht da.
Genau. Okay. Und dann, wenn das dann nicht so ist, oder weil der im Hintergrund vielleicht trotzdem die spanischen oder die Erdäpfel aus Ägypten dann da reinschleust und sagt, ich bin besonders schlau, ich tue es nur in die Kiste. Ja, das kann er eh machen. Das macht er aber nur dreimal. Mhm. Aber im Supermarkt passiert es permanent. Ja? Wenn dort irgendwo was auffliegt, wenn es einen Fleischskandal gibt, ist morgen das alles vergessen. Ja, aber in der direkten Beziehung nicht. Und beim Fernhandel, das war meine einzige Hoffnung, wenn wir in den Fernhandel gehen, dass wir nach außen, ja, zum Kunden, auch diese Qualität, wie soll ich sagen, garantieren können. Garantieren kann ich es eh nicht. Ja. Ja. Aber ziemlich. Ja, ich brauche das Vertrauen von hinten. Wenn der mir einen guten Kakao liefert und ich mache eine gute Schokolade, bild mir das ein und ich gebe sie ihnen, ja, dann kann ich ihnen gegenübertreten und sagen, die ist gut, weil ich weiß, dass das gut ist.
Also man muss nicht vorsätzlich lügen, sondern natürlich muss man, weil man kann immer irgendwas tun, aber sagen, also ich habe wirklich alles getan, um jede Art von Betrug auszuschließen. Und deswegen, ja, so sollte man eigentlich vorgehen, aber das kann man vielleicht nur, wenn man...
sehr oft gefragt, ja, wo die Leute sagen, ja, Zotto, wie kannst du garantieren im Fernhandel, dass die Leute das auch wirklich machen und nicht vielleicht ein Betrug entsteht? Sag ich, garantieren kann ich gar nichts, ja. Ich kann nur hinfahren, kann man nur vor Ort anschauen. Ich habe zum Beispiel einmal ein Erlebnis gehabt, da war ich in einer Kooperative, das war in Ecuador, da bin ich hingekommen und dann war alles super, das passiert mir meistens, ja, dass alles super hergerichtet ist und alles ist...
Die wissen, man kommt.
Ja, man kommt, genau, der Präsident, ja, so. Und da war ich... Und seitdem habe ich einen anderen Zugang. Und dann habe ich damals einen Chauffeur gehabt, der mit mir gefahren ist. Und wir sind dann von der Kooperative, die haben alles gezeigt. Und wir fahren dann von der Kooperative weg und habe meine Fototasche dort vergessen in einer Ecke. Ja.
Und dann
sage ich am nächsten Tag zu meinem Chauffeur, habe ich gesagt, wir müssen da zurückfahren. Und ich brauche diese Fototasche. Und komme in die Kooperative. Und ich habe meinen Augen nicht getraut. Da war alles anders. Es war alles weg, es war alles durchgemischt. Es war scheinbar, wie sie es eh immer machen. Und ich habe aber mit denen Anschlag am Vortag einen Container Kakao ausgemacht. Mhm. Dann habe ich das angeschaut, dann ist der Präsident unter Anführungszeichen schon hergekommen mit einem ogeroten Kopf, weil ich plötzlich wieder da war. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das jetzt? Was ist denn da los? Ja. Ja, hat er gesagt, naja, das machen wir normalerweise nicht und bla bla bla. Habe ich gesagt, so aus. Habe ich gesagt, das könntest du mal beweisen. Die Bestellung ist abbestellt. Ihr könnt den Container irgendwann Nestle verkaufen oder sonst irgendwann. Und ihr beweist mir die nächsten 2 Jahre, dass ihr es ehrlich macht und dann könnt ihr mir wieder liefern. Haben wir auch gemacht und die Kooperative liefert wieder. Mhm. Nur die machen das hoffentlich kein zweites Mal. Mhm.
Wie viele Kooperativen gehören zu den Partnern? Weil es sind ja, da ist ja ganz Südamerika drauf.
Ja, also nicht ganz, kommt ja auch einiges aus Afrika oder aus Indonesien oder so. Also ich glaube, es sind im Moment so 33, 34 Kooperativen. Mhm. Ist aber überschaubar. Ja. Es gibt nicht so viele, die bio- und fair zertifiziert sind. Das ist nämlich auch noch gut.
Was bedeutet das bio- und fair?
Bio also bedeutet biologisch hergestellt.
Keinerlei Chemie.
Genau. Und fair gehandelt ist halt das soziale Label. Das ist also, wo man dokumentieren muss, wie man mit seinen Mitarbeitern oder mit den Arbeitern umgeht, wie die Pflanzenpflegeprogramme sind. Eines muss
also
man auch
Nachhaltigkeit.
Wissen, im Fernhandel erwischst du niemals die Armen. Ja? Das war zum Beispiel am Anfang, habe ich mir gedacht, ja gut, du musst was vielleicht für die Armen oder so machen. Aber das ist nicht der Fall. Im Fernhandel hast du die höher Gebildeten, du hast die obere Mittelschicht, die das einmal kapieren, um was es geht, die dir auch erstens eine Liste ausfüllen können, die noch einen gewissen Standard vorgehen können. Und fairer Handeln in Wirklichkeit funktioniert als Vorbildfunktion. Wenn du ein Dorf hast, ja, wo sich die Dorfgemeinschaft zusammenschließt und das funktioniert und die einen besseren Preis kriegen und die sich dann einen Fernseher kaufen können und ein Handy, und das kommt nämlich dann als erstes. Ja. Bevor sie die Küche herrichten, kaufen sie sich ein Handy. Da wirst du oft depressiv und sagst, das war nicht die Idee, du hast die Kinder in die Schule schicken und sagst, nein, ich will jetzt auch ein Handy. Das muss man auch verstehen. Ja? Aber nur, wenn es die Leute besser geht, dann kommt das Nachbardorf und sagt, wie macht denn ihr das? Dann sage ich, wir arbeiten im Fernhandel. Wir haben da den Zotter, der ist aus Europa oder sonst irgendwo her. Und dann sagen die anderen, ja, das möchte ich vielleicht auch. Was muss man da machen? Und dann kann der dem helfen. Ja? Also fairer Handel fängt in der oberen Schicht an. Mhm.
Und dann hofft man, dass es zu einer Kettenreaktion kommt.
Genau.
Du, also Zotter hat sich entschieden, das Fairtrade-Handel, Fairtrade-Logo nicht mehr, sondern ein eigenes Logo zu nutzen. Warum? Das ist doch ein gutes Label.
Es ist ein gutes Label. Ich war von Anfang an dabei, habe das Fairtrade-Siegel mehr oder weniger mitbegründet. Und am Anfang war es natürlich eine Community, die sehr individuell und sehr, wie soll ich sagen, gemeinnützig das Thema gehabt hat. Und später hat sich das dann, und dann ist das halt gewachsen, und wie das immer ist im Leben. Da wächst was, und kaum wächst, dann kommen die Hyänen, ja, und wollen mehr und Wachstum und noch größer.
Und entdecken darin ein Geschäftsmodell,
ja,
wo es um das Geschäft geht und nicht um die Ideologie oder
ist es anderes. Ja, auch das Fairtrade-Siegel ist, wie soll ich sagen, ein Geschäftsmodell, wo die Agentur davon lebt, und du musst ja Beiträge zahlen, aber das System wird schon überprüft. Aber mein kritischer Ansatz war, dass man dann plötzlich hergegangen ist und hat Massenbilanzierung zugelassen.
Was ist das?
Die Massenbilanzierung heißt, so wie zum Beispiel da, ja, da steht jetzt ein Kakaosack, der kommt aus Peru. Das müssen wir schauen, ja genau, aus Peru, aus Lamas zum Beispiel. Und das ist physisch rückverfolgbar. Der kommt von da, das ist zertifiziert, die Kette, das ist dokumentiert. Und bei Massenbilanzierung geht es halt dann darum, dass du ein Zertifikat kaufst. Das bedeutet aber dann, dass zum Beispiel diese Kooperative, die verkaufen ja auch Zertifikate, ja, dann der liefert das Zertifikat, aber der Kakao kommt aus Afrika. Jetzt hast du eine fair gehandelte Schokolade, und da ist genau der Kakao drin, den du als Konsument eigentlich nicht willst. Mhm. Weil du willst den blutverschmierten Kakao nicht, oder Kaffee, kann man auch sagen.
Das heißt, man tut irgendwas rein, du verkaufst mit einer Verpackung, die ein Fake ist.
Nein, ist kein Fake, es ist ein Zertifikat. Das ist wie CO2-Zertifikate. Mhm. Nicht? Man kauft sich in Südamerika zwei CO2-Zertifikate, und in Deutschland oder in Österreich haben wir das CO2 raus.
Und sagt, ich bin neutral.
Das ist ja völlig verrückt. Ja. Das braucht ja keiner. Ja. Wir müssen weniger machen. Ja. Und der faire Handel, man muss den da, wie es da steht, in Lamas, das ist ein Dorf, das heißt so, denen muss man unterstützen, und das ist denen ja Kakao, und von dem reden wir, und der ist dann auch in der Schokolade drin. Also ich glaube, manchmal die Welt steht schon bald nicht mehr lang, weil man so dumm ist, dass man sowas einmal macht. Die Idee war ursprünglich, dass man gesagt hat, ja gut, wenn die Kooperative jetzt ein Problem hat, ja, die haben eine Umweltkatastrophe, oder jetzt passiert es ja oft, wenn zum Beispiel eine Kooperative an einem Fluss ist, ja, und die haben plötzlich Pestizid in ihren Kakaoplantagen, weil der Fluss übergeht, weil es Überschwemmungen gibt. Das Reisfeld von oben hat Pestizide drin, der überschwemmt seine Kakaoplantage, und der hat das dann drin. Ja. So, dann hat man gesagt, na okay, damit man den nicht umbringt, macht man Zertifikate, ja, damit der quasi ein bisschen Geld kriegt.
Damit der
aber der Kakao ist dann von Afrika drin oder so. Das kann man nicht machen. Und das war dann der Grund, ich habe 8 Jahre zugeschaut und dann habe gesagt, nee, ich kann das nicht vertreten, ich kann ja nicht meinen Kunden sagen, da hast du jetzt eine fair gehandelte Schokolade und dann ist ein afrikanischer blutverschmierter Kakao drin, aber zertifiziert mit einem Zertifikat aus Peru. Mhm. Und dann kommt ja noch was dazu. Die Kooperative, die aus Peru ist, denen geht es auch schon besser. Wissen Sie, die kennen die Zertifizierung. Die haben auch schon den Grundpreis bezahlt. Die sind auch eigentlich schon über den Berg, und die verkaufen zusätzlich Zertifikate, damit die Industrie dann billig in Afrika einkauft und sie quasi reinwascht. Na, das will ich nicht unterstützen. Mhm. Und deswegen habe ich das Siegel runtergenommen und
ein eigenes.
Ja, ein eigenes bei uns. Wir haben die faire Hand gemacht. Es ist die WFDO. Wir haben im Hintergrund die
World. Aber es geht darum, dass man deutlich besser bezahlt, als der Weltmarktpreis vorgibt, weil man das aus Überzeugung tut.
Und es muss dokumentiert sein. Ja. Es muss, jeder Sack, der da drinnen liegt, ist bei uns in der Buchhaltung drin. Da gibt es einen Preis, den können Sie anschauen. Und wir wissen, wo er herkommt. Und ich glaube, das ist fairer Handel.
Da sind wir bei einem Stichwort Transparenz. Diese ganze Fabrik hier ist transparent. Das heißt, man kann als Besucher herkommen und kann jeden Schritt mit anschauen. Man kann das auch ruhig fotografieren. Das ist irgendwie verboten, sondern das darf man sich alles angucken. Da gibt es nichts, was zu verbergen ist. Diese totale Transparenz bedeutet, dass man zusehen kann, wie Schokolade überhaupt entsteht. Lassen Sie uns in wenigen Schritten, wir werden Bilder dazu auch zeigen, erklären für jemanden, der gar keine Ahnung hat, wie Schokolade entsteht, der nur weiß, wie sie schmeckt. Wie entsteht denn Schokolade? Was sind die Substanzen, die man braucht und was sind die wesentlichen Schritte?
Na, Schokolade ist im Prinzip ganz einfach. Du brauchst einen guten Kakao, die Kakaobohnen. Die müssen sauber sein, dann müssen sie geröstet werden, dann tust du das schälen, also die Schale runter, und dann wird es vermahlen, und das ist natürlich eine ziemliche Technologie, dass das fein wird, vermahlen mit Zucker. Und dunkle Schokolade besteht nur aus Kakao und Zucker. Mhm. Und eine Milchschokolade besteht aus Kakao, Zucker und Milchpulver. Und dann kannst du halt Pfeffer und Zitrone und Ananas und Maracuja und
also die Gewürze, die dann die Note geben.
Das ist dann eher der zweite Schritt. Aber die Schokolade selber hat eigentlich nur 4 Zutaten. Mhm. Und so wie weiße Schokolade hat halt dann noch Vanillepulver drin. Aber das ist die Grundbasis. Mhm. Ja.
Gibt es auch zuckerfreie Schokolade?
Ja, selbstverständlich. Erstens zuckerfrei, wenn ich nur den Kakao jetzt mal, dann ist es zuckerfrei, weil es kein Zucker drin. Aber nur das schmeckt den Leuten meistens nicht, weil er sagt, oh, das ist bitter. Und übrigens, einer der meistverkauften Schokoladen bei uns ist die 100%.
Ja? Also 100 Kakao?
Die 100% ist reiner Kakao. Mhm. Ja? Aber jetzt, wir bringen gerade eine neue Linie, die heißt Quadratur des Kreises, weil das schwierig ist, dass sie bei 100% Schokolade sagen die Freaks, ich will das essen, aber einen Zucker hätte ich ja trotzdem gern. Ja? Mhm. Und jetzt haben wir eine neue Linie entwickelt, die ist dann mit Dattelzucker, mit Kokosblütenzucker und also mit Zuckeralternativen, also nicht mit dem normalen Rüben- oder Rohrzucker.
Es gibt auch vegane Schokolade.
Ja, sehr viel. Die ganzen dunklen Schokoladen sind sowieso vegan und natürlich sehr viel mit Reismilch, mit Sojamilch, mit Mandelmilch, also da gibt es ja ein unendliches Spektrum. Du musst dir halt nicht für Schokolade Kuhmilch nehmen.
Mhm. Sie gehören ja zu den besten Schokolatiers der Welt in der Top 25er Liste und die eine oder andere Schokolade, da gab es auch das Siegel, die beste Schokolade der Welt. Also
das war die Milchschokolade.
Die Milchschokolade
mit,
zum Beispiel.
Mit Kakao aus
Nicaragua. Aus Nicaragua zum Beispiel. Ja. Ich möchte nochmal zurückkommen, wenn das geschafft ist, gut, aber nach der Pleite in Graz hierher zu kommen und dann noch anzufangen im Kuhstall der Eltern.
Ja, das war doch so.
Ist nichts Besonderes.
Nichts Besonderes. Es war der billigste Ort.
Ja, und dann anzufangen, Schokolade auszubreiten, weil man auch die Maschinen gar nicht hat. Ja, ja. Wenn man das rückblickend betrachtet, war das Glück oder war das Glück, dass man Pech hatte, ich konzentriere mich auf Schokolade?
Es ist sehr schwierig, nicht? Weil ich möchte jetzt nicht jungen Leuten oder so suggerieren, du musst pleite gehen, damit du dann erfolgreich wirst und so. Das ist alles ein Blödsinn. Es ist jede Geschichte anders. Mhm. Bei mir hat es halt so zugetragen, ich bin deswegen an den Ort gegangen oder in den Kuhstall, weil es war einfach der billigste Ort. Es hätte auch irgendeine andere Blechhalle sein können. Mhm. Also so ist es nicht.
Aber zur Mutter wieder zurückgegangen, ne?
Wenn ich das so sehe. Ja, mein Vater hat nicht wirklich Freude gehabt mit mir, weil der hat sich nicht mehr in die Kirchen getraut.
Weil der angesprochen wurde.
Ja, natürlich, von den Nachbarn und so. Ja. Also das war für ihn sehr schwierig. Deswegen hat er mir auch nur den Stall gegeben am Anfang und nicht die Landwirtschaft. Weil er gesagt, den Stall kriegst du, die Landwirtschaft kriegst du nicht.
Ja, aber heute sind Sie auch Biobauer.
Ja, mittlerweile. Ja. Mittlerweile ist die Landwirtschaft auf über 80 Hektar. Also da ist Paradiergarten
und so. Also ich will nochmal sagen, wenn man hierher kommt, man kann sehr viel sehen. Und ich sehe auch überall Wortwitz. Draußen habe ich zum Beispiel eine Bank gesehen, wo man sich hinsetzen kann. Da stand die sichere Bank. Oder man sieht eben auch Rinder, die da frei rumlaufen. Da steht eben Amphitheater. Also hier ist dauernd so ein merkwürdiger Wortsport, finde ich total lustig. Können Sie mir nochmal erklären, jetzt lässt sich das alles leicht erzählen, aber gab es nicht irgendwo eine Phase, wo man gedacht hat, ich kriege die Kurve nicht? Wo die Frau auch sagt, also was du da machst und wir haben Kinder und so, geht das nicht?
Ja, da muss man schon ehrlich sein, an dem Punkt ist man eigentlich ja permanent. Ja? Also, und es gibt ja kein Unternehmen, das nicht dauernd irgendwie irgendwelche Investitionen machen soll, so wie wir jetzt auch. Nicht? Wir haben jetzt zwar keine Bank mehr, weil wir die nicht brauchen, und trotzdem ist es so, wenn wir Umsatz machen und es bleibt der Gewinn über, dann tun wir investieren. Und wir wollen natürlich mehr Gewinn machen, dann können wir mehr investieren, weil wir brauchen ein größeres Lager, wir brauchen vielleicht das ist ja immer gleich.
Also wachsen will man schon?
Ja, das ist ja immer
die Frage
unter welchen Bedingungen. Ja. Ja.
Also es gibt ja ein Werk, es gibt ja noch einen Ableger in Shanghai und einen in den Vereinigten Staaten. Ja. Ich möchte mal zu einem anderen sehr bekannten Österreicher kommen, diese große Brausefirma, dass das so groß geworden, das kann man nicht mehr überblicken. Ja. Also gibt es eine gesunde Größe, wo man sagt,
sonst hätte ich es ja nicht machen. Also ein sehr naturverbundener Mensch und ich schaue mir sehr viel von der Natur ab und beobachte das auch nur. Da ist es ja wirklich so, man hat ja immer schon gesagt, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, aber es gibt Riesenbäume. Ja? Ja. Und so ist auch, glaube ich, Wirtschaft. Und das müssen wir wieder lernen, dass es ein natürliches Wachstum gibt. Ja? Und ich glaube, dann kann man auch groß werden. Ja? Mhm. Aber nur, wenn man einen Baum anschaut, einen großen, der riesig ist, der wirkt auch gesund. Das, was wir momentan machen mit der Wirtschaft, dass sie künstlich mit Geld gedruckt von der EZB und keine Zinsen und all diese Mechanismen, die wir jetzt da haben, die führen, glaube ich, das ist kein gesundes Wachstum.
Das ist auch eine wirtschaftliche Monokultur. Ja, ja, da sind wir wieder bei der Kakaopflanze. Die Kakaopflanze blüht ja und wächst ja.
Warte, jetzt müssen wir stoppen. Geht das jetzt irgendwie?
Da läuft das Getriebe an. Das
ist, Lüftung ist
gerade. Wir lassen es einfach weiterlaufen. Vielleicht kann es irgendjemand ausmachen. Das ist real life. Okay, die Kakaopflanze gedeiht ja am besten im Schatten von größeren Bäumen. Mhm. Wenn man sie jetzt in Afrika anbaut, wo es diese großen Bäume gar nicht gibt, muss man Dinge mit dieser Pflanze machen. Man muss sie chemisch behandeln, man muss Wasser zuführen und schafft Probleme, die es im Urwald so nicht gibt. Kann man das auch auf die Wirtschaft übertragen? Da darf es schon große Bäume geben, aber es muss eben auch anders. Es muss einen Ausgleich geben.
Ja, eben, das nennt man gesundes Wachstum. Mhm. Und auch der große Baum stirbt irgendwann, logischerweise. Ja. Vielleicht wird er 1000 Jahre, vielleicht wird er 1500, es gibt ja alles Mögliche. Ja. Aber 5000 Jahre, glaube ich, gibt es keinen Baum. Mhm. Also, und das ist auch der Rhythmus. Und deswegen braucht da die Wirtschaft, braucht ja immer einen neuen Input. Man weiß es ja, die besten Ideen kommen von Startups irgendwo, die irgendwas in der Garage machen, das dann irgendwann groß wird. Ja? Aber irgendwann ist es so groß und so behäbig, dass es sterben muss. Und dann kommt wieder die neue Idee.
Aber das heißt, der Mensch muss lernen, was die Natur ja auch macht, dass das Risiko dazugehört. Als Unternehmer schwingt ein Risiko immer mit. Ich glaube, das ist auch das Salz in der Suppe, aber das kann man auch nicht ausblenden. Das sieht man auch in der Natur. Ich möchte von Ihnen noch mal wissen, als Sie gemerkt haben, okay, jetzt geht's wirklich bergab und Sie haben 4 Läden zumachen müssen, Insolvenz und haben dann neu gestartet. Jetzt kann man das natürlich mit einem Abstand betrachten, wir haben die Kurve bekommen. Aber wie war das Gefühl damals? Man weiß es ja nicht. Wir fangen jetzt mit Schokolade an, wir ziehen zurück in den Ort, wo man groß geworden ist, in den Kuhstall der Eltern und fängt da an. Das wird schon, aber was ist, wenn nicht?
Zuerst war es mir überhaupt nicht bewusst, weil ich war ein beseelter Unternehmer und ich habe mir gedacht, und was dann schlecht gegangen ist, habe ich gedacht, okay, dann musst du in Insolvenz und dann wirst du entschuldet und dann hast du einen Sanierungsplan und den erfüllst du. Und das stellt man sich so leicht vor, weil da habe ich die Rechnung ohne der Gesellschaft gemacht. Ja? Also wenn du dann rausgehst oder du merkst es dann bei deinen Freunden. Ja? Also du siehst dann auch sehr genau, wer dann deine wirklichen Freunde sind, weil die sich dann abgewendet haben. Und
das sprach sich rum.
Ja, 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 klar. Ja. Aber das ist wirklich schwierig. Also wir haben keine Kultur des Scheiterns.
Also nochmal, Kultur des Scheiterns?
Ja,
also gibt's dann eher so, kommt dann Neid oder Freude, Schadenfreude?
Ja, ich glaube, das sind zwei Sachen. Nicht? Einerseits wird Scheitern eher mit Kriminalität in Verbindung gebracht, dass man sagt, man hat, keine Ahnung, den Nachbarn was gestohlen und dort was gestohlen und deswegen ist man gescheitert und deswegen wird man eingesperrt. Ja? Mhm. Und als Unternehmer hast du dauernd das Risiko und du bist natürlich immer am Limit und wenn du dann scheiterst, das ist nicht das Gleiche wie stehlen. Mhm. Ja? Und deswegen meine Kultur des Scheiterns.
In Amerika ist das eher verbreitet?
Erstens verbreitet, aber jetzt in Österreich funktioniert es auch, seit es den Zotter gibt. Mhm. Weil ich hab mir gedacht, was machst du jetzt? Entweder lügst du die Leute an und sagst, nein, wir sind eh nicht gescheitert, das war nur ein kurzes Problem und jetzt sind wir wieder durchgestartet oder so. Nein, ich habe gesagt, nein, wir sind pleite gegangen. Es kommen jetzt noch Leute zu mir, die sagen, Gott, Zotter, da war mal was vor 20 Jahren. Sag ich, was meinen Sie? Meinen Sie meine Pleite? Dann sind die ganz perplex, dass man so offen drüber redet und die reden da offen drüber, weil die glauben, das ist auch wichtig. Und das meine ich mit Kultur des Scheiterns, dass man das auch erklärt als Unternehmer, du machst Investitionen, die nichts mit deiner Brieftasche zu tun haben. Weil als Unternehmer verdienst 5.000 Euro, verdienst 2.000 Euro, ist ja egal. Ja? Aber das hat ja nichts mit einer Investition von 1 Million zu tun. Mhm. Die kannst du ja nie mehr eigentlich bezahlen. in Wahrheit, als Mensch. Weil das kannst du auch nicht verdienen. Ja. Wenn du sagst, na gut, wenn das mit dem Unternehmen scheitert, dann gehe ich halt in den Bau arbeiten. Ja? Das ist ja unrealistisch.
Aber bei der gewissen Größe musst du eine solche Maschine kaufen, musst so expandieren so. Und dann musst du sagen, hoffentlich funktioniert es.
Genau. Ja. Und dann kann aber auch passieren, dass im Unternehmen plötzlich Gewinne entstehen, die sind absurd. Auch absurd. Mhm. Aber du kannst auch Schulden haben, die sind auch absurd. Ja. Und das ist einfach, das ist Unternehmertum. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, also ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das auseinanderhält zwischen Betrug und Scheitern. Es ist wie Krankheit. Ich meine, wenn jemand einen Krebs hat, dann kannst du nicht sagen, du bist selber schuld, weil du hast geraucht. Dann wird man ihn trotzdem ins Spital schicken, oder?
Ja.
Dass man sagt, na, jetzt schauen wir, dass wir die Lunge irgendwie reparieren. Mhm. Und so ist es auch bei Unternehmen. Wenn wir das wieder haben, dann glaube ich, gibt es viel geilere Produkte. Dann haben wir das System, wie es in Amerika ist. Also in Amerika hast du ja oft, nicht musst, aber du kannst dreimal scheitern, du kannst fünfmal scheitern. Wenn du das sechste Mal Erfolg hast, dann ist es super.
Das finde ich an den Vereinigten Staaten gut, ja, dass man sich dann für den Erfolg freut.
Ja, sicher. Ja. Genau.
Ich möchte auf erfolgreiche Schokoladensorten kommen, weil es ist ja so, bei anderen Schokoladenherstellern ist es so, da gibt es ein paar Klassiker, die gibt es, das ist übersichtlich und alle paar Jahre kommt mal was Neues auf den Markt, was gerade gängig ist, das haben die anderen auch schon gebracht, dann gibt es eben jetzt alles mit Cranberries oder Gucci-Beeren. Ja, ja. Hier ist es eben so, das finde ich auch interessant, erstens, dass die Schokolade dahinter immer noch eine Idee ist zu jeder kleinen Tafel und dass die auch interessant gestaltet sind. Hier habe ich zum Beispiel die Laboco.
Ja. Laboco ist... das ist mein Ort. Ich wohne in Labuco.
Laboco?
Und ich habe das
Peru?
Irgendwo, nein, ich wohne in Labuco, wo ich zu Hause bin.
Okay.
Das ist ein Ort hier in der Nähe, nicht in Bergen. Ja. Und ich habe das irgendwann, ich wollte so ein Buch machen, dann habe ich Labuco und so Englisch, Spanisch und deswegen Labuco.
Labuco, ich dachte, das wäre ein Ort in Nicaragua. Nicht?
Nein, das ist die Marke also von dieser Buchform.
Ja. Dunkle Schokolade, hier aus Nicaragua, 70% ist
Segelschifftransport.
Finde ich total lustig, weil ich habe mir neulich einen Rum gekauft. Und der ist auch auf diesem Segelschiff transportiert worden. Ich glaube, dahinter steckt ein ehemaliger Containerschifffahrer, der keinen Bock mehr hatte und sich ein Segelschiff zugelegt hat, einen Rum ausfährt und auch Schokolade. Vielleicht zur Geschichte selber. Also es lohnt sich ja nicht, ne? Das ist absolut CO2-neutral?
Nein, nicht absolut. Nein, wir fangen jetzt erst an. Mhm. Also das darf man nicht verwechseln. Das wird oft kritisch dann. Man sagt, naja, aber die letzten 5 Kilometer bist du mit einem Benzinauto gefahren. Also nein, das ist es nicht. Das Klimathema ist groß. Die meisten Transportschiffe fahren mit Schweröl oder die allermeisten. Und jetzt gibt es so junge Leute oder Startups, die sagen, okay, wir können eigentlich übers Meer, der Wind geht sowieso, mit Segelschiff transportieren. Die sind zwar noch nicht so groß, es ist auch ein bisschen teurer und wir fangen jetzt einmal an. Mhm. Und ich finde solche Konzepte super. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das schon komplett CO2-neutral ist.
Mhm. Aber zumindest wir bewegen uns in die richtige Richtung.
Ja. Genau, von Nicaragua bis Hamburg ist einmal gesegelt. Nicht? Weil der fährt ja die letzten 10 Kilometer in den Hafen auch mit einem Benzinmotor. Ja. Ja. Aber das wird oft kritisch gesehen, es ist wie Scheitern. Ja, warum sage ich, das brauchen wir nicht diskutieren. Mhm. Wir haben jetzt einmal angefangen. Ja. Und wenn das mehr wird und wenn jeder, das meine ich auch zum Thema Klimawandel, man hört so oft, dass die Leute sagen, ja, es zahlt sich eh nicht aus, ich verwende zwar jetzt kein Plastiksackerl mehr und ich tue eh, aber mehr kann ich nicht machen. Ist okay, kein Plastiksackerl ist schon mal super, ja. Und wenn es noch ein paar Features sind, wenn die Wurst dann noch nicht einpackt ist, ist es noch superer. Mhm. Ja? Und das ist auch beim Kakao, wird nicht der ganze Kakao ins Segelschiff transportiert. Nicht einmal 1% noch, ja. Aber vielleicht wird es jedes Jahr 2, 3, 4, 5%. Wenn die Aventur, die Burschen, die haben ja jetzt erst angefangen, das ist ja ein Startup, die können ja gar nicht 100 Tonnen transportieren. Die können 30 Tonnen transportieren. Das ist ja nicht die Lösung.
Noch. Bevor wir auf die nächste Schokolade kommen, möchte ich, weil wir gerade über Klima reden, sagen, findest du nicht auch die ganze Klimadiskussion, sich nur auf CO2 zu konzentrieren, dass es auch eine Form der Blendgranate ist? Weil im Grunde, man kann das Klima ja nicht abgekoppelt vom Rest der Natur betrachten. Das Klima ist ein Teil der Natur. Lass uns über Umweltschutz reden.
Ja, genau.
Weil wir reden, wenn du jetzt CO2 sparst, kannst du den Rest so weitermachen. So Quatsch. Klimawandel bedeutet auch ein politischer Klimawandel, eine Nachhaltigkeit denken.
Ich glaube, das ist auch ein wirtschaftlicher Wandel. Wir müssen die Wirtschaft zertrümmern. Wir müssen das Wirtschaftssystem, das wir jetzt haben, zerstören. Also das hat sich ja...
Ist nicht reformierbar?
Nein, auf keinen Fall. Ja, also das sieht man ja in der Geschichte. Also früher hat es halt Kriege gegeben, ja, dauernd. Ja, da haben sie Leute den Schädel eingeschlagen und dann war wieder alles kaputt und dann hat man es wieder aufgebaut. Das soll jetzt nicht mehr passieren. Ich hoffe, die Menschen sind intelligent genug, dass wir keine Kriege anfangen, sondern dass wir die Wirtschaft, das System, das wir jetzt haben, einfach freiwillig zertrümmern. Ich sage das jetzt hart, zertrümmern. Es muss nicht alles zertrümmern.
Wir brauchen neue Mischungen.
Genau, oder ein anderer Zugang oder weniger eben, dass wir sagen, versuchen wir den öffentlichen öffentlichen Verkehr zu reformieren, dass wir mehr auf die Bahn bringen. Das ist ökologischer. Weniger zu fliegen, wissen wir ja alle.
Mobilität vermeiden.
Die Mobilität, glaube ich, ist eines der größten Themen. Und ich habe ein Unternehmen in Shanghai gegründet, wo wir Schokolade von hier nach Shanghai transportieren. Da muss man sagen, Zotter, bist du noch ganz dicht? Ich meine, warum machst denn gerade du das?
Ja.
Und ich muss ja, das kann man mir jetzt glauben oder nicht, ich bin deswegen nach Shanghai oder nach China gegangen. Ich habe gesagt, schaut her, das ist die Schokolade, ich glaube, die ist gut. Wenn du es gut findest, fragt es mich, ich kriege die Rezepte und macht es selber. Also ich bin nach China gegangen, um kopiert zu werden. Mhm. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch klingen, aber es ist so. Ich habe keinen Anflug, dass wir jetzt Tonnen von Schokolade von Bergl nach China. Wir tun es noch, ja, weil wir es so weit noch nicht sind.
Mhm. Auch die Chinesen sagen, ist der gar nicht aus Österreich. Ist auch noch so eine Haltung. Muss ja aus Österreich sein, sonst ist es ja gar nicht real.
Aber nein, die Chinesen wollen auch eigene Produkte. Ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. In China gibt es momentan so eine starke Bio-Bewegung. Natürlich ist das eine Riesenmasse. Ja, das ist schon schwierig. Und vor allem dort wollen noch sehr viele Leute, die wollen jetzt erst konsumieren. Weil, wissen Sie, wenn wir so gescheit reden und sagen, ja, hört auf und passt auf und schützt das Klima und baut bessere Filter ein, das ist schon leicht gesagt. Wir haben lange gelebt davon.
Ja.
Wir waren die Ursache, dass die Chinesen ihre Werke gebaut haben, wo sie keine Filter eingebaut haben und die ersticken jetzt halber.
Ja. Und die haben wir ja für uns, Made in China war ja mit amerikanischen Stempel oder deutschen Stempel.
Ja, es war billig und wir haben es konsumiert und die ganzen Häuser und viele Objekte, die bei uns stehen, das ist, fußt schon auf deren grauslichen Lebens.
Ein letzter Satz zu China. Die Chinesen essen ja eigentlich traditionell nicht unbedingt süß, ne?
Ja, weil sie in der Küche permanent süß haben. Ne? Ja. Also die ganzen Wokgerichte und Nudeln, die haben ja immer
Zucker. Wie kommen die da mit Schokolade zurecht? Das ist ja jetzt nicht was Typisches Chinesisches.
Erstens lieben sie europäische Produkte oder amerikanische, also als Lifestyle. Das ist einmal, das hat aber noch nichts mit Lieben. Und
weil es was Exotisches vielleicht
auch ist. Weil es was Exotisches ist. Aber wir sind ja jetzt schon 8 Jahre dort. Was sie jetzt aber herausstellt, ist, dass die Chinesen sehr gern dunkle Schokolade essen. Also sehr mit wenig Zucker.
Mhm.
Und das entwickelt sich zum Beispiel ganz anders als in Europa. In Europa wir sind ja Milchschokolade süß und die ganze Riegelindustrie und so. Aber die Chinesen, die machen das wahrscheinlich von Anfang an richtig und leben die Dunkelschokolade. Mhm.
Dieses Werk in Shanghai hat ja die Tochter aufgebaut.
Ja.
Julia, wenn ich richtig informiert bin.
Sicherheitshalber.
Dass
sie vom Vater wegkommt.
wie ist es eigentlich, weil du das ansprichst, wie ist es eigentlich, unter so einem präsenten Vater-Kind zu sein? Das ist ja schon der Chef am Set und immer geht es um den Zotter, der ist immer im Mittelpunkt, ob er will oder nicht. Muss man da weg?
Ist sicher sehr schwierig. Eben deswegen habe ich gesagt, Julia, geh nach China, da bist du weit genug weg. Mhm. Weil auch wenn wir telefonieren, ich kann nicht schnell hin.
Ja, okay. Spricht auch Chinesisch, die Tochter.
Ja, perfekt.
Englisch, Julia, Französisch, teilweise Latein.
Sprachen,
also.
Genau. Mhm. Na, und das Schlimme am Älterwerden ist ja, dass du viel Erfahrung hast. Und trotzdem bin ich der Meinung, es braucht diese Mischung.
Mhm.
Dass du, also jetzt im Moment die verrückteren Sachen macht jetzt Julia. Mhm. Julia hat heuer die Schokolade mit Algen und so gebracht. Da war ich schon so weit, dass ich gesagt habe, soll man jetzt noch Algen machen? Ich weiß ja, wie schwierig das ist und bis die Leute Algen essen, das dauert noch.
Mhm.
Aber die Julia macht das. Und
kommen wir an dieser Stelle auf merkwürdige Sortenmischungen. Immer in diesem Slot, wie 70 Gramm, hat dieses Format einen Namen?
Nein, das hat keinen Namen, das habe ich ja intuitiv entwickelt. Ja. Also, das ist übrigens der goldene Schnitt, genau.
Dann ist es das.
Ich habe das damals aber nicht gewusst. Mhm. Ich habe das einfach aufgezeichnet und gesagt, das Format hätte ich gern.
Okay, Brennholz-Hackschnitzel, ist das ein Joke?
Das ist eine Holzschokolade, da ist Brennholz drin.
Brennholz?
Ja.
Wie schmeckt das?
Da wird das, wie schmeckt das? Also ein bisschen wie Whisky.
Mhm.
Also da wird Holz, es läuft ja auch so, ja. Also da wird ja Holz angebrannt, ja, mit Zucker und Gewürzen karamellisiert.
Natürlich.
Ja, und dann wird das in einen Schnaps eingelegt und dann ziehen wir da diese Aromen und den Geschmack heraus und dann verbinden wir das mit Schokolade.
Zu den Covern, die sind ja immer alle anders. Wer macht die denn?
Das ist ein guter Freund von mir, der Andreas Kratze, den habe ich in der Bundeswehrzeit kennengelernt. Wir waren beide im Casino, der hat nichts gearbeitet, nur ich. Also habe ich mir zumindest eingebildet.
Mhm.
Und der hat immer gezeichnet und ich habe das damals schon gesehen, dass der sehr gut zeichnen kann. Und später hat er bei mir dann als Abwäscher begonnen, in der Konditorei, im Kaffeehaus. Und dann hat er angefangen, die Covers zu zeichnen.
Whisky, Bacon und ich sehe da hinten John Belushi, der schon tot ist. Das sind ja trotzdem alles Lebensmittel. Kommt da nicht irgendeine Prüfstelle, immer sagt, einen Augenblick, bevor du da Holz reinpackst, das müssen wir testen? Gibt's das?
Ja, natürlich gibt's das, ja. Mhm. Aber wir machen nichts Illegales, nichts.
Das heißt aber, das ist die einzige Endkontrolle beim, ich weiß nicht, wie das Amt hier heißt, die sagt, erstmal. Das
Lebensmittelamt. Ich habe jetzt zum Beispiel so eine geile CBD-Schokolade entwickelt. Ja?
Was ist das?
CBD.
Ja, CBD, was ist das?
Hasch.
Ah, okay. Hanf. Okay, Hanf. Ja. Ich habe aufgehört, ich habe es vergessen. Okay, ja.
Na, und das ist in der Novel Food Verordnung und du darfst CBD nicht verwenden. Hanfschokolade habe ich schon ewig. Ja. Mhm. Da ist auch CBD drin. Ja. Und jetzt gehe ich aber her und jetzt bringe ich die Hanfkugeln, weil es hilft ja nichts. Ich meine, irgendwer muss einmal anfangen. Vielleicht sperren sie mich dann ein. Das ist eh super, dann sitze ich einmal 14 Tage, kann ich mich ausruhen.
Da kann man eine Knastschokolade machen, die man durch die Gitter reicht. Übrigens, dass wir heute hier sind, haben wir übrigens auch einem gewissen Matthias Bröckers zu verdanken. Matthias Bröckers hat ein Buch ja geschrieben, Hanf im Glück.
Ach so, ja, ja, das haben wir sogar umgelegt hier.
Taz-Gründer. Der rief mich von hier aus an, sagt, Ken, du musst hierher kommen. Ich habe davon schon gehört, du musst hierher kommen. Also danke, Matthias, es ist irre.
Na schau, aber das ist auch wieder so eine Diskussion. Man weiß, dass das gibt seit tausenden Jahren, dass dieser Stoff den Menschen hilft, dass er vielleicht Krebs sogar heilen kann.
Aber günstiger vielleicht.
Ja, es ist immer das Problem, die Dosis eben. Ja. Also ich meine, die einen schnupfen sich zu und stürzen sich von der Brücke. Das ist natürlich, das macht man aber mit Alkohol auch. Mhm. Alkohol ist nicht verboten. Ja. Verboten ist es schon. Also jeder kann, ich weiß nicht, wie sind da die gerade 0,5 Promille?
Ja, Pulle, ja.
Du kannst 3 Promille Alkohol im Blut haben, wenn du umfallst, wirst du ins Spital geliefert und dann kannst du 3 Tage ausschlafen. Mhm. Ist nicht verboten. Mhm. Und CBD ist schon verboten. Nur weil es manche übertreiben.
Vielleicht sollte man es besteuern, dann wird es vielleicht Pflicht sogar.
Nein, ich glaube, es geht um die Verantwortung. Mhm. Es ist, jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich und du spürst das ja. Ich meine, nur weil du eine gute Schokolade hast, musst du ja nicht kiloweiß fressen davon.
Richtig.
Ist ja auch nicht richtig.
Käse, Walnuss, Trauben. Ein Klassiker, habe ich mir sagen lassen. Ist das so?
Ja, in der Zwischenzeit ist es ein Klassiker, gibt es über 20 Jahre. Mhm. Und ich meine, das war auch so, die Leute haben gesagt, na, ich kenne Schokolade mit Sahne, mit Schlagobers, mit Milch, mit Joghurt, ja, aber Käse geht nicht. Mhm. Und ich hab das dann versucht, einmal umzusetzen, genauso wie die Fischschokolade. Ich meine, das sagen die Leute.
Da ist wirklich Fisch drin.
Ja, sicher ist Fisch drin, aber nur die Köpfe und die Knochen.
Ja, natürlich, klar, wer hätte ja drauf kommen können. 2005 Unternehmer des Jahres geworden, 2006 Trigos-Preis, also für gesellschaftliche Verantwortung. Dann 2006 alles auf Bio umgestellt, also wirklich von der Pleite wirklich durchgestartet. Wie geht man damit um, dass einem das nicht zu Kopf steigt oder aber man unter Druck gerät, ich muss jetzt immer nachliefern, also das heißt, du hast aber auch schon lange nichts mehr gemacht. Was ist der Unternehmer des Jahres, bester Schokoladier und so weiter? Wie geht man damit um? Also 2012, bester Schokoladier.
Da muss ich dazu sagen, da hilft dann schon die Pleite. Ja? Also da erinnert man sich dann in diese Zeit und dann kann er nichts mehr blenden. Ja? Also auch nicht der Erfolg, nicht? Weil vorher war er vom Erfolg beseelt. Ja? Und ich wollte unbedingt erfolgreich sein und ich wollte Lokale haben und ich wollte in die Oper gehen und dass jeder sagt, hallo Herr Zotter, schön, dass Sie in der Oper sind. Diesen Gesellschaftsdrang, wie halt viele oder wie wahrscheinlich eher jeder. Aber das kann mir jetzt nicht mehr passieren. Also die ganzen Preise, die da heute jetzt kommen, das ist super und das ist ehrenwert. Die widmen alle meine Mitarbeiter, ich sage es, wie es ist. Ja? Mhm. Weil ohne meine Mitarbeiter wären wir nicht die Hälfte nicht, sondern überhaupt nichts. Und diese Preise, und wir kriegen jetzt wieder an, großen, das hat schon ein bisschen was mit mir zu tun. Ich glaube nämlich auch, Unternehmen, ja, ist bis 5 Mitarbeiter kehren die Mitarbeiter dem Unternehmer. Nicht, dass sie ihm gehören, aber da arbeiten die 5 Mitarbeiter für den Unternehmer. Und ab 5 Mitarbeiter wird es eine Gemeinschaft. Ja. Mhm. Dann hat das Unternehmer sein und das Unternehmertum einen anderen Sinn. Dann ist es einerseits natürlich für die Mitarbeiter, es werden Investitionen gemacht, dass andere Firmen da arbeiten können, es ist für die Lieferanten,
man muss lernen, abgeben zu können.
Ist es auch,
Man ist quasi noch der Pressesprecher und hat verrückte Ideen, aber man weiß ganz genau, das ist wie ein Formel-1-Fahrer, der wird nie allein ein Rennen oder eine Box, braucht eine Box, braucht Mechaniker und er riskiert, er ist halt der Sündenbock. Ich will es mal so sagen, wenn das Unternehmen, also wenn das Rennen gewinnt, dann...
dann steht man voran.
Dann war es ein gutes Team, wenn es verloren ist, war es ein schlechter Fahrer. So, das ist das Problem, was man hat. Aber damit muss man leben.
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so ein Problem ist. Es ist einfach... Es geht einfach um eine Gemeinschaft und dass wir alle ein gutes Leben haben und der Unternehmer, ich habe das schon probiert, ich habe schlechte Zeiten erlebt, da habe ich wirklich 2 Kilo, habe ich überlegt, ob ich 2 Kilo Kartoffeln kaufe oder nur 1 Kilo, weil 1 Kilo war einfach die Hälfte. Ja? Mhm. Und also so gelebt. Heute kann ich mir 1000 Kilo Kartoffeln kaufen und ich könnte mit 3 Löffel essen und ich habe es probiert. Ja? Es geht nur mit 2. Ja. Mit 2 kannst du das koordinieren, das geht auch noch super, aber 3 ist echt schwierig. Mhm. Damit will ich nur sagen, Es bringt nichts.
Aber wie schützt man sich davon, durchzudrehen?
Ja, das ist aber das Bewusstsein. Ne? Mhm. Es gibt nichts.
Hat das auch damit zu tun, dass es ein Familienunternehmen ist, dass man hier lokal verortet ist und dass man eben nicht sagt, ich bin regelmäßig mit meinem Privatflugzeug in Miami Golf spielen? Hat das auch mit dem Umfeld dann zu tun, dass man das bewusst nicht wählt, weil sonst dreht man vielleicht durch, wenn man jeden Tag mit Brad Pitt speisen will und am Nachmittag mit dem Präsidenten?
Ja, die Frage ist nur, das muss man mal probieren mit Brad Pitt speisen. Das wird dann nach einem 10. Mal wahrscheinlich auch schon wieder unlustig. Nicht? Mhm. Und das ist es ja, das, was wir haben. Menschen sind grundsätzlich gierig und mit der Gier müssen wir umgehen können. Das meine ich auch mit Wirtschaftssystem zertrümmern. Ja. Das hat ja großteils mit Gier zu tun. Und immer mehr und höher und größer und breiter und mehr Aktien und ich weiß nicht, was noch ist. Und 3 Ferienhäuser und 2 Flugzeuge und mit Brad Pitt speisen. Mhm. Ja, das kann man sich ausrechnen, zu was das führt. Mhm.
Aber gäbe es denn für Zotter irgendwo eine Größe, wo ich sage, aber jetzt ist Schluss, so bleibt das jetzt? Oder muss in diesem System, muss man immer größer?
Nein, wir sind das Unternehmen ist momentan in einer Größenordnung eben mit alles mit China und alles zusammengerechnet von ca. 250 Mitarbeitern. Mhm. Das ist eigentlich,
ihr seid auch ein Ausbildungsbetrieb.
Genau, das ist aus meiner Sicht ein schöner Betrieb, der schon echt was leistet, wo schon wirklich was passiert, wo auch Investitionen gemacht werden können. Und ich glaube, dass das eine relativ überschaubare Größe ist. Also ich glaube, 100 bis 200 Mitarbeiter ist ein geiler Betrieb. Ja? Mhm. Also da bewegst du schon was, aber das hat noch nichts mit einem Großbetrieb zu tun, mit 1.000 und 5.000 Mitarbeitern. Soll es auch geben, aber dort wird die Arbeit dann monoton. Ja? Also das,
vielleicht brauchen wir wieder diese klassischen mittelständischen Unternehmen, genau. wo man sagen kann, man kennt die Mitarbeiter noch persönlich, man kennt die noch. Man kann nicht mit jedem Tag reden, aber man kennt die.
Man kennt sie und man weiß, wie sie heißen. Mhm. Ja.
Es ist möglich, innerhalb eines Jahres mit jedem einmal zu reden oder den zu treffen.
Ja, aber das bei 200 Mitarbeitern, da triffst du dauernd die Leute, weil du bist ja unterwegs. Ist übrigens auch die Frage, wo soll der Chef sitzen? Sitzt der am Dach im Glasbüro und hat 2 Sekretärinnen? Oder wäre es besser, wenn der Chef an der Werkbank wäre?
Der sollte, dass er viel mit in Kontakt kommt.
Ja, selbstverständlich. Ja. Erstens, weil dort passiert auch das Geschäft. Es sehen ja sehr viele Leute das falsch. Weil die sagen, ich kann das von oben lenken, ich schaue mir jetzt die Excel-Liste an, Umsätze, Kosten und das, gut, da brauche ich nur eine Klasse Volksschule. Mhm. Da brauche ich nicht Manager sein.
Aber das wäre eine schöne Schokoladenidee, also Schokolade-Excel-Liste.
Fände ich gut. Weißt du.
Ja. Ich möchte noch auf 2 Dinge zu sprechen kommen. Ihr setzt Roboter ein, um auch Schokolade super speziell an Zutaten zu mischen. Warum Roboter? Ist das ein Spleen? Was soll das?
Man sagt ja, am Anfang, wie ich gesagt habe, okay, wir machen eine Roboteranlage, haben viele gesagt, ja Zotter, bist du jetzt total verrückt, du machst handgeschöpfte Schokolade und plötzlich Roboter oder so. Und ich denke mir, ja, wo ist der Unterschied? Warum sollen wir keine Roboter einsetzen? Ja? Weil Roboter machen geile Tätigkeiten, die ein Mensch in Zukunft nicht mehr machen will. Ja,
weil sie zu monoton sind.
Die Säge darauf heben, wieso soll das ein Mensch machen? Das muss doch das Ziel sein. Ja? Das kann ein Roboter, was immer ein Roboter ist. Ja. Ja? Und dann kommt natürlich noch dazu, dass man mit Robotern, wenn man die Handarbeit weiter denkt, ja, der Tischler, der mit dem Hobel ein Möbel hobelt, das ist zwar nett und das ist romantisch, aber es wird für heutige Verhältnisse kein schönes Möbel, ja, sondern er braucht eine Maschine, die Möbel hobelt. Und ich glaube, also gerade was Roboter betrifft, die können in Zukunft einfach präziser arbeiten. Und meine große Vision ist ja, dass wir in Zukunft keine Ärzte und keine Apotheken mehr brauchen. Wir werden das, ich sage das jetzt nur so, wir werden das mit der Schokolade lösen. Ich werde ihre Blutwerte mir kommen lassen und ich weiß, wie es ihnen geht. Und der Roboter wird in die Schokolade auf 1000 Milligramm Eisen, Magnesium oder was reinmischen und sie kriegen ihre individuelle Schokolade. Mhm. So schnell kann ein Mensch nicht denken oder die Rezepturen rechnen. Die Rechenleistungen, die gibt es in Zukunft. Mhm. Das heißt, wir werden in Zukunft keine Schokolade mehr haben, die Whisky Bacon heißt, wo Whisky und Bacon drin ist, sondern die wird nach deinem Namen oder nach meinem Namen oder nach deinem Namen sein. Mhm. Und die wird total individualisiert sein. Mhm. Und
das,
da hilft
das ist auch leistbar. Also man muss das kreative Potenzial, was der Mensch hier hat, die Möglichkeit erkennen, dass das jetzt auch umgesetzt werden kann. Man muss das ja nicht umsetzen, man hat dann die Möglichkeit, das umzusetzen. Also das ist die Möglichkeit.
Die Maschine hat einen Vorteil. Ja, wenn du sie programmiert hast und wenn es keinen Hacker gibt, dann macht die Maschine das, was du programmiert hast. Ja? Der Mensch ist immer kreativ und sieht immer neue Fantasien und was anderes. Deswegen habe ich auch keine Angst vor der künstlichen Intelligenz, was immer das ist. Das wird nie das Gleiche sein, was der Mensch ist. Der Mensch hat eine Emotion. Und über die Emotionen entsteht Kreativität. Ja? Und deswegen brauchen wir für die Roboter auch keine Angst haben. Es wird auch nicht so sein, dass meine handgeschöpfte Schokolade, das ist unser Paradeprodukt, werden keine Roboter machen. Sie werden es nicht können. Weil Sie sind zwar präzise in der Feinheit und in dünnen Dingen, aber Sie können keine Emotion entwickeln, also beim Streichen zum Beispiel.
Auch diese Schwankung, die Tagesform abhängig, das können Sie eben nicht.
Das können Sie
eben
nicht.
Und dieser Fehler, sage ich mal, den will man ja eigentlich haben, das Individuelle. Ich möchte auf die Zotter Weinschokolade kommen, halte ich mal hier rein. Und parallel dazu kannst du mir erklären, dieses Unternehmen versucht ja so viel wie möglich mit regenerativer Energie zu arbeiten. Oben auf dem Dach sind Solarzellen. Ihr fahrt hier überall Elektroautos, wenn es irgendwie sich machen lässt. Was soll das?
Ja, mein Ziel ist also, dass ich möchte in den nächsten 3 bis 5 Jahren komplett erstens CO2-neutral werden und auch energieneutral. Also ich möchte, dass das, momentan produzieren wir schon 64% unserer Energie im Haus. Und in 5 Jahren vielleicht schaffen wir es, dass wir mehr, dass diese Fabrik da sozusagen mehr Energie produziert, als es verbraucht. Mhm. Und
kann dann die beliefern, die das noch nicht schaffen, zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Genau. Mhm. Ja. Und mir geht es, gerade auch der essbare Tiergarten ist ein Projekt, wo man einfach das mittlerweile komplett energieneutral, das ist eine Ökolandwirtschaft mit über 80 Hektar, mit einem Restaurant drin.
Alles hier vor der Tür kann man besuchen, kann sich das anschauen.
Was mehr Energie das produziert schon mehr Energie, wie was es verbraucht. Also wenn man dort ein Schnitzel isst, dann ist es mit der Sonne gekocht. Mhm.
Eine letzte Frage. Erstens, Zotter Wein, was ist das für eine Schokolade, die ich gerade hier gezeigt habe?
Ja, das ist die Muscaris. Also ich habe einen eigenen Weingarten.
Klar.
Also 2,5 Jahre. Ja, ich habe auch Wagyu-Rinder und solche Spinnereien.
Okay. Aber es ist Hobby.
Nein, es ist nicht ein Hobby. Deswegen sage ich auch Bauernhof-Romantiker. Mhm. Das sagen die Nachbarn zu mir. Die sagen, Zotter, ja, du kannst das machen. Und deswegen habe ich das auch auf meiner Vita sozusagen. Ich möchte, dass solche Dinge wirtschaftlich auch überlebensfähig sind. Es macht keinen Sinn, irgendein Produkt zu machen, wo man sagt, das macht man zum Hobby. Das kann ich zu Hause machen im Garten, ist keine Frage. Mhm. Aber als Unternehmer möchte ich nichts zum Hobby machen. Mhm. Das muss sich wirtschaftlich rechnen. Mhm.
Und die Frage, die ich dir stellen wollte oder Ihnen stellen wollte, jetzt mischen wir das schon hier in Österreich, das ist ganz schwierig geworden. Ist es ein Unterschied, wenn man einen Familienbetrieb führt? Oder könnte das genauso eine Aktiengesellschaft sein?
Nein, das sehe ich grundsätzlich genau. Ein monetär getrieben, das ist genau der Unterschied von der DNA. Familienunternehmen denkt immer in die Zukunft und agiert bescheidener und emotionaler und kreativer. Shareholder-getriebenes, also monetär-getriebenes Unternehmen, wie der Name schon sagt, ist monetär-getrieben, es müssen Gewinne gemacht werden. Und wenn Tesla die letzten 10 Jahre keine Gewinne gemacht haben, jetzt haben sie endlich einen gemacht und wahrscheinlich werden sie nächstes Jahr viel mehr machen. Mhm. Die Frage ist nur, was kommt raus? Mhm. Übrigens, wer braucht dann Tesla? Mhm. Also das ist nicht die Lösung für die Klimakrise.
Wir werden mit Elektroautos, wenn wir alle
individuell fahren, schon gar nicht so groß.
Genau, werden wir in den Elektrostau fahren, sage ich mal. Schoko-Banane, da sind wir nochmal bei Schokolade macht Schule, bei deinem sozialen Engagement, bevor wir gleich durchs Werk gehen und uns 2, 3 Stationen angucken. Auch das ist eine super Schokolade, die natürlich toll schmeckt, ich mache es gleich mal auf, aber da ist ja auch eine ernste Botschaft dahin, das finde ich eben, das wird auch spielerisch umgesetzt. Man kann erfolgreich sein und man kann auch soziales Engagement bringen und sozial verantwortlich sein, aber das Ganze kann spielerisch rüberkommen. Was ist das Konzept hinter dieser Schokolade?
Ja, die heißt Schokolade macht Schule und wir unterstützen ein Projekt in Peru, das ist ein Ziegelwerk, wo Kinder arbeiten. Jetzt kann man sagen, Zotter, Wahnsinn, du unterstützt die Kinder in einem Ziegelwerk arbeiten. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe schon so viel erlebt im Fernhandel, dass wir gesagt haben, es nutzt nichts, wenn der Zotter hingeht und sagt, Kinder raus, ihr müsst in die Schule.
Mhm. Wenn er weg ist, sind die Kinder wieder zurück.
So ist es. Wir haben gesagt, nein, wir bauen eine Schule. Wir haben sie nicht gebaut, das ist ein Projekt, das wir halt finanziell unterstützen. Und die Schule ist ein Angebot. Die Kinder arbeiten trotzdem im Ziegelwerk, aber weniger, ja, weil sie gehen in die Schule. Mhm. Und sie wollen auch in die Schule. Und die Eltern wollen es auch. Mhm. Ja. Und wenn die Eltern durchs Kakao-Business ein besseres Geld verdienen, dann müssen sie es auch nicht unbedingt alle ins Ziegelwerk schicken. Und über die Bildung glauben wir halt, dass es einen Ausweg gibt.
Also man bietet eine Möglichkeit, die von der Bevölkerung auch angenommen wird. Und das muss sonst geht das nicht. Wenn die Bevölkerung ist, wenn man es gegen die Bevölkerung macht, dann ist das unsere Art von Entwicklungshilfe, das funktioniert sowieso nicht.
Na, und dass wir sagen, wie sie es machen sollen.
Ja.
Das ist also, das war der größte Fehler in den letzten 50 Jahren im Entwicklungshilfebereich und das ist mir sehr oft bewusst worden und ich habe wirklich viele Projekte gesehen, dass man hingeht und sagt, wir zeigen es euch und so müsst ihr es machen. Mhm. Das wollen die Leute nicht. Und wenn du nach Afrika gehst und sagst, dort kein Müll produzieren und schmeißt keine Plastiksackeln weg, dann ist das leichter gesagt wie getan. Mhm. Wir haben es ja lang genug gemacht. Ne?
Das heißt aber, wenn ich jetzt für diese Schokobanane etwas esse, dann unterstütze ich dieses
Projekt. 50 Cent,
50 Cent dieses Projekt.
Wir haben über 100.000 schon verkaufen können. Also
bitte schön. Und ich unterstütze eben nicht nur meinen Zahnarzt, für den du ich auch, sondern auch da. Wir werden uns gleich im Werk nochmal umsehen. Ja. Erstmal vielen Dank dafür, dass wir in diesem Lager sitzen durften.
Danke.
Und die Klimaanlage abstellen, weil...
Jetzt können wir es wieder einstellen.
Mal, weil die Temperatur durch unser Gerede schon so nach oben gegangen ist, gerade die Maschine anlief. Bevor wir ins Werk gehen, eine andere Frage nochmal. Wenn du zurückblickst, was würdest du anders machen?
Ich werde nichts anders machen und ich wünsche mir auch für die Zukunft, falls das die nächste Frage ist, nichts noch mehr oder so. Weil sehr oft sagen Leute zu mir, sagen, Zotter, wo siehst du dich in 10 Jahren? Erstens kann ich es nicht beantworten, zweitens habe ich keine Fantasie, das noch zu vergrößern und noch mehr und so. Wenn es passiert, wissen Sie, dann nehmen wir es an. Mhm. Wenn es nicht passiert, ist es auch super.
Und wenn die Kinder gar keinen Bock drauf haben und es gar nicht machen wollen? Ich mache das nur unter der Regie von Papi und wenn der nicht mehr Bock, dann verkaufe ich. Wie wird man damit umgehen?
Über das habe ich jetzt noch gar nicht nachgedacht, als ich die Frage gestellt sind, weil ich habe ja 3 Kinder und die habe ja eine Reserve auch noch. Also ich habe 2 Erwachsene, die sind schon über 30 und eine Kleine mit 15.
Aber das ist schon die Hoffnung, dass das in der...
Wenn die 2 Großen davonlaufen würden, dann würde ich zur Kleinen besonders nett sein. Mhm.
Josef Zotter, wir sind hier in der Schokoladenfabrik und schauen uns jetzt das Werk gleich an. Vielen Dank erstmal für die Zeit. Und das soziale Engagement ist sehr glaubwürdig und die Schokolade schmeckt sehr gut. Ich kaufe übrigens Berlin immer bei der LPG.
Mhm. Was ist das?
Das ist so ein, eine Kolchose, sage ich mal, wo eben viel Fairtrade auch gehandelt wird. Ja,
okay. Das ist so die Schokolade. So wie ein Weltladen.
Genau, so wie ein Weltladen. Muss aber sagen, dass dort die Sorten sehr begrenzt sind.
Ja.
Es gibt 500 Sorten, glaube ich, ständig im Bestand. Mhm. Man könnte in Berlin noch die eine oder andere nachreichen, da war jetzt die Motte wieder, nachreichen, um auch in Deutschland das Programm durchzutauschen. Ich glaube, der größte Markt ist für euch Deutschland, Österreich und die Schweiz, obwohl die Schweizer ja schon sehr geile Schokolade haben. Aber
ja, aber die haben keine Käse und keine Fischschokolade und keine mit Würmern und so. Mhm. Schweizer sind sehr konservativ und kommen gern zu uns. Mhm.
Aber das erinnert mich so ein bisschen an Goldbarren. Jetzt fällt mir es auf, woran es mich erinnert. Vielen Dank für die Zeit hier bei den Machern und wir gehen jetzt nochmal ins Werk und gucken uns 2, 3 Stationen an. Und was ich raten kann, kommt ihr hier an diesen Ort, Adresse blenden wir ein, weil was wir nicht übertragen können, ist, wie es hier riecht. Köstlich. Wir sehen uns da, wo Schokolade über die Schokolade geträumt wird. Kein Diätprogramm. Herr Zotter, Sie rühren ja ganz schön in der Grütze, sage ich mal. Was ist das denn hier?
Das ist jetzt eine reine Kakaomasse. Das ist jetzt eine Schokolade, ist auch sehr zäh, ohne Zucker, ist Rohmasse. Mhm. Wenn man das jetzt kostet, kann man ja kosten.
Darf ich das auch?
Ja, schmeckt nicht besonders. Hm?
Boah, ja. Bitter.
Total bitter, ja. Ist ja kein Zucker, ist noch nicht gonschiert, nichts verarbeitet. Das ist quasi nur die Kakaobohne vermahlen, geröstet und vermahlen. Und das kriegt jetzt einen Prozess von 30, 40 Stunden. Geht das in die Ganschen da rundherum, da hört man es eh im Hintergrund. Das Tatsch, ne? Also das ist das Gongieren.
Heißt Gongieren?
Gongieren heißt das, ja.
Aber eine Bitterschokolade, die, sage ich mal, zu 80-90% aus Kakao besteht, die schmeckt ja schon so ähnlich.
Die schmeckt so ähnlich, aber dann noch besser, weil es gongiert wird. Die ist noch ungongiert jetzt, ja.
Was macht dieses Gongieren?
Ja, das Gongieren...
Ich kenne nur Gongier der Wurst.
Ja, ist Österreicher. Österreicher in.
Ja.
Nein, beim Gongieren wird die Masse belüftet. Schokolade schmeckt nur deswegen so gut, weil es fermentiert ist. Ja? Das ist so wie Wein oder wie Schnaps oder so.
Da muss ein Gärungsprozess stattfinden.
Genau, und da hast du dann dieses Essig, das sind diese Essigaromen drin. Und das ist das, was so astringent und sauer schmeckt. Und wenn du jetzt der Kakao jetzt zerröstest, dann ponziert sie das und durch das Belüften und Bearbeiten, so, man könnte das jetzt mit dem Schöpfer auch machen, durch Wärme, ja, da entsteht Energie, gehen diese essigsauren Aromen weg. Und durch die Kunst beim Gongieren ist ja, die richtige Zeit zu erwischen. Wenn du es zu lang gongierst, wird sie fad, wenn du es zu wenig gongierst, wird sie sauer und astringent.
Also
muss man.
Na sicher.
Und das ist natürlich für einen Moderator Schwerarbeit, oder? Ja, da kann man schon richtig umrühren. Muss man dazu sagen, ist jetzt ein bisschen kalt. Ja? Sind ungefähr 800 Kilo da drin, 47 Milliarden Kalorien.
Was? Das ist ja Wahnsinn. Okay, und was ist das?
Das ist jetzt Karamellschokolade. Das schaut schon anders aus. Die ist nicht gongiert, nur fein gemacht. Das ist karamellisierter Zucker, Milch, Milchpulver auch ein bisschen erhitzt, Zucker, Kakaobutter.
Also eine gigantische Kalorienbombe.
Das schon, aber schmeckt super geil. Da mit ein bisschen Salz drauf, ist Wahnsinn. Ja. Karamell und Salz ist eine ganz typische Kreation, die in Frankreich und so sehr beliebt ist. Ja.
Das schmeckt. Wenn man anfängt, Schokolade so zu produzieren, dann denkt man ja nicht in diesen Dimensionen. Macht das trotzdem noch Spaß?
Ja, das ist
industriell.
Nein, das sind jetzt eben 700, 800 Kilo. Das ist jetzt also eine Masse, das ergibt, das sind 5.000, 6.000 Schokoladen. Ja, das stimmt schon. Da kannst du erst so richtig perfekt arbeiten. Das ist es, weil, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich mache jetzt 20 Kilo Schokolade, ja, dann ist das sehr individuell. Ja, da gibt es auch Schwankungen drinnen. In dem Segment, wo wir da arbeiten, können wir schon relativ perfekt arbeiten und relativ gleich.
Also es gibt schon Schwankungen, aber die sind übersichtlich.
Ja, genau, mit den Kakaobohnen zum Beispiel. Ne? Ist im Prinzip schmeckt ja jeder Sack anders, nicht? Weil er kommt ja aus einer anderen Zone, anders gerne. Und wir können das ja nicht so groß verblenden. Nicht? Also normal die große Industrie macht 10.000 Säcke, mischt das zusammen und damit ist es immer gleich.
Nicht? So wie dieser Lagnese-Honig, damit geht das Lokale auch verloren.
Ja, logisch. Ja. Aber
das heißt, man will das Lokale schon erhalten, aber es soll nicht zu große Schwankungen geben, dass wenn man dieselbe Schokolade wieder kauft, sagt, die schmeckt ja total anders.
Ja, das haben wir ja sowieso. Ich meine, da herunten, da reden wir ja nur von Grundschokoladen, Rohschokoladen. Das ist alles roh, das ist noch nicht weit fertig gewürzt, das wird erst weiterverarbeitet. Wir gehen ja jetzt nach oben und da sieht man dann, wo andere Zutaten dazukommen, wie Nüsse, Pfeffer, Chili, Champagner, Schweinehaut, Fischköpfe.
Ja, dann gehen wir mal eben Schweinehaut, Fischköpfe, Champagner. Ich meine, ich bitte euch. Wo stehen wir hier?
Ja, da sind wir jetzt bei den handgeschöpften Schokoladen. Man sieht da die langen Tische, wo Schicht um Schicht halt aufgetragen wird. Jetzt da haben wir jetzt gerade so eine Nougat-Schokolade mit weißer Schokolade oben. Da kommt gerade die letzte Schicht, die ist schon drauf. Also die ist schon drauf. Und jetzt wird sie geschnitten. Da werden jetzt ganz so Miniaturen geschnitten. Ja? Und da sind jetzt schon 5 Schichten drunter. Dann wird das runtergekippt, dann geht der nächste Schritt drüber. Also diese Schicht, in Schichtarbeit arbeiten wir da.
Sehr richtig. Und es ist auch kühl, muss man sagen. Hier ist gekühlt,
ja,
runtergekühlt.
Ist ja klar, das muss auch alles gekühlt sein, muss alles immer genau temperiert sein. Das ist in der Schokoladerie natürlich das Wichtigste, dass wir kühl arbeiten können. Aber wir fahren jetzt langsam los. Ja? Und da sieht man, das ist eine Schneidermaschine. Und die halt schon langsam da runterzieht. Und da werden eben diese Bahnen geschnitten und dann wird sie eben quer geschnitten. Genau.
Und diese Bahn, und das ist alles ein Zotterprodukt oder kann man das kaufen? Kann man solche Maschinen so kaufen?
Nein, das sind alles Sonderanfertigungen. Da steckt, das schaut so einfach aus, aber da steckt unser meistes Know-how drin. Also weil man natürlich da, das ist ja Millimeterarbeit, ja, und das ist trotzdem Handarbeit, ja.
Jetzt kommt die nächste Schicht, ne?
Ja, genau. Da sind jetzt schon 3 Schichten unter drunter und jetzt tun wir da eine neue Schicht drauf. Die kommt jetzt gerade. Das läuft dann so. Und das ist eben handgeschöpft, ja. Das klatscht richtig. Sollen wir probieren? Ja, schau, kann eh. Das ist gar nicht so schlecht, ja? Ich meine, wirtschaftlich ist das noch nicht.
Bisschen wie Malerei, muss ich sagen.
Wir müssen aber jetzt da her. So, okay, mal.
Der junge Boys.
Ja. Das ist nämlich eine heikle Sorte. Das ist Karamell.
Hier erkenne ich jetzt diese klassischen handgeschöpften Schokoladen.
Genau.
Die kleinen.
Schau, da sieht man jetzt die Schichten. Ne? Da siehst du jetzt das Karamell. Das ist jetzt ein bisschen zäh. Ja? Das ist eine der schwierigsten Sorten bei uns, weil das natürlich sehr heikel zum Arbeiten ist. Also da muss man sehr genau.
Aber das wird so von Hand gemacht?
Das wird alles von Hand gemacht, ja genau. Ja.
Wie wird das jetzt dann verpackt?
Ja, das geht dann der nächste Schritt, das haben wir dann da drüben. Und das wird jetzt noch zweimal überzogen und kann man auch dekorieren. zeige euch da drüben noch was. Da übrigens hat Spencer Dionik fotografiert. Kennst du den?
Sehe schon, der Mann, der immer nackte Personen ins richtige Leben bringt. Ja, macht 60% des Umsatzes aus, nämlich diese handgeschöpften Schokoladen. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, man muss hierher kommen, man muss das riechen. Also wer hier diese Schokoladenmanufaktur besucht, der bekommt eben auch das volle Aroma. Und darum geht es ja bei Schokolade auch. Ne? Also das, die Nase isst mit, so heißt es. Ich leg die mal zurück. Herr Zotter, wir sind hier in der Abteilung, wo sich jeder online seine Schokolade selber zusammenbauen kann, aus 30 Milliarden
Möglichkeiten.
Ja. Und die Schokolade wird dann auch relativ schnell fertig. Man kann so sagen, meine Mutter hat nächste Woche Geburtstag, das schafft ihr.
Ja, nicht nächste Woche, das schaffen wir am selben Tag, 20 Minuten später.
Ist
also wenn
so?
Sie hier sind, im Shop sind, können Sie es bestellen, da oben ist die Seilbahn. In 20 Minuten ist es im Shop und da gibt es die lustigsten Sachen wie Himbeertitis, Fußpilze übrigens. Schon mal Fußpilze gegessen?
Nein.
Noch nie? Und da gibt es die unterschiedlichsten Kreationen, die sind gefüllt, nicht gefüllt, variiert, mit dunkler, mit Milchschokolade, mit Früchten. Mit
ich fasse es mal zusammen, der Wahnsinn kennt kein Ende. Ja. Hier jede Menge Zutaten. Genau. Machen das andere Schokoladenhersteller auch, dass es so eine Möglichkeit gibt?
Ist mir nicht so bekannt, weil das wirklich was Spezielles ist. Mhm. Also wir machen auch die Handgeschäften da drüben, die werden in Zukunft auch à la carte möglich sein. Wo du auch das Schichtungsprinzip, da haben wir ein Pressverfahren entwickelt, das halt weiterentwickelt wird. Ja, es ist mittlerweile, das ist halt ein sehr beliebtes Produkt, vor allem für den Online-Business-Bereich. Da ist übrigens schon Ingwer, Weihnachtssterne drauf, dunkle Schokolade gefüllt mit Glühwein beispielsweise oder hier Ei, Autos, Esel.
Und wenn ich jetzt sage, okay, ich hab eine Firma, da sind 5000 Mitarbeiter, die sollen alle eine Schokolade bekommen, schafft ihr das auch noch am selben Tag?
5000 wird man schaffen, ja. Aber da müssen dann alle zusammengreifen.
Gut. Wer nutzt denn dieses Angebot? Sind das spontane Ideen oder kommen Leute hier und sagen, ach, wusste ich gar nicht und machen das?
Nein, im Online-Shop ist es so, also die Leute wollen individuelle Sachen haben. Ich glaube, die Zukunft liegt genau da. Es will, also gerade jetzt, was heute noch als Handwerksbereich quasi verstanden wird, die Leute wollen individuelle Sachen. Und das sind auch alles Unikate. Schaut keine dafür gleich aus wie die andere. Weil es eben händisch gemacht wird. Und trotzdem haben wir unser System überlegt, dass es relativ flott geht. Hat jetzt zum Beispiel ein Kunde gerade bestellt, eine relativ unkreative Himbeerschokolade mit Johannisberg-Glühbirnchen.
Ja.
Ja, gut, nicht
wenn,
sehr kreativ.
Wer es mag.
Ja.
Gut. So, hier werden jetzt die Roboter eingesetzt. Und die haben auch nichts Bedrohliches, sondern die sind ganz süß, weil sie auch ein süßes Produkt hier praktisch alleine fertigen.
Ja, die können so kleine, ganz feine Sachen machen mit ganz dünnen Hülsen. So wie jetzt, geht er da in den Kühlschrank. Dann weiß der Zweite, okay, in 2 Minuten, 30 Sekunden ist das durchgekühlt. Holt drüben die Form raus, gibt's raus, da kommen die Nächsten. Es ist einfach ein System, das halt total durchprogrammiert ist. Und das Faszinierende ist, der schaut so grob aus irgendwie in der Bewegung, ist aber total zärtlich, ja. Also weil er halt natürlich...
Ein bisschen Tango-mäßig kommt das rüber.
Ja, tanzt da drinnen, ja. Wir lassen ihn auch tanzen. Also wenn sie nicht arbeiten, können die Besucher von draußen betätigen. Und dann zeigt er, I love you.
Hat er eigentlich auch Arbeitszeiten? Also arbeitet er dann auch noch, wenn die Leute nach Hause gegangen sind?
Ja,
oder nicht?
Das spielt man sich immer bei Robotern ein. Einmal ist passiert, hat er Fehlprogrammierung gehabt und hat sich den Finger gebrochen. Haben meine Mitarbeiter gesagt, Chef, was soll man machen? Sollen wir ins Spital fahren?
Ist das der letzte Fertigungsschritt?
Das ist jetzt der letzte Fertigungsschritt. Das ist jetzt 1000 Blätter Nougat. Der fährt jetzt in ein Schokoladebad. Das geht genau da bis an die Oberfläche, damit einmal Seitenbarriere gegeben ist. Dann wird das gekühlt und dann kommt noch einmal ein Schuss oben drüber. Und dann entstehen auch diese berühmten Wellen, weil dann ein Luftstrom kommt, nicht? Und gleichzeitig kühlt und dadurch entstehen auch die Bruchkanten dann.
Es geht um die Wellen.
Ja,
also das finde ich das Schöne daran.
Ja, ja,
natürlich,
ja, ja, ja.
Dass es eben
ja.
immer ein bisschen ein...
Ja, spezieller ist, ja, individuell und nicht alles so aus einem Ei gebellt. Nicht? Man sieht auch, da gibt es Unterschiede. Da ist Handarbeit. Da ist jetzt, ich meine, da wird man sehen, dann, wie die vorne ausschaut, ob die dann noch in den Verkehr kommt oder aussortiert wird. Aber an sich, also an jeder Station, wo die Leute arbeiten, ist Qualitätskontrolle. Die schauen das alles an, greifen das an, schauen das an. Und da sind halt nicht 100, aber sicher 50, 60 Handgriffe. Das halt braucht, bis es so Schokolade fertig ist. Ja.
Was passiert denn mit den Schokoladen, die es nicht schaffen, weil die irgendwie kaputt gehen?
Ja, das gibt es als eine Restelbox bei uns. Also das ist dann so ein Kilo, wird das verpackt und das kaufen die Leute sehr gern.
Okay.
Weil erstens sind es Überraschungspakete und
es
ist auch günstig.
Okay.
Nein, nein, da wird nichts weggeschmissen. Nein, nein. muss das halten.
Also diese Maschine, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich habe einen Namen, der eigentlich passt. Der Sinn des Lebens.
Ja, es ist natürlich, das ist auch für die Besucher da draußen sehr schön zu sehen. Die Kinder stehen immer natürlich staunend vor der Tür, weil so viel Schokolade und das alles fließt. Und das Schokolade ist auch so etwas haptisch Schönes, weil es auch sofort glänzt. Ja? Das ist übrigens die Kakaobutter, die aufsteigt. Die Kakaobutter ist das Fett, das sehr schnell an die Oberfläche tritt. Und deswegen muss auch alles genau temperiert werden, weil wenn dort zu viel Kakaobutter an die Oberfläche tritt, dann wird es grau. Das passiert ja dann im Sommer, wenn es zu warm wird. Wenn man sagt, die Schokolade schaut unansehnlich aus, die ist eigentlich gar nicht schlecht unter Umständen, sondern da ist nur die Kakaobutter ausgetreten. Ne?
Wie lange dauert es, bis eine Kakaobohne, wenn sie geerntet wurde, hier so fertig rauskommt? Kann man das überhaupt beantworten?
Ja, das kann man schon beantworten. Also wir versuchen 6 bis 8 Monate zu warten, bis die Kakaobohne geröstet wird. Aber wenn sie dann einmal geröstet ist und bei uns verarbeitet ist und einmal im Tank ist und in die Produktion läuft, dann dauert es vielleicht 2 Wochen.
Das heißt, Schokolade ist ein frisches Produkt?
An sich schon, ja. So wie die Produkte, die halten auch nur 4 Monate. Pure Schokolade hält bis zu 1 Jahr. Nur bei der Kakaobohne ist es so, dass es nach 4 bis 6, 7, 8 Monaten immer besser wird. Und dann baut es wieder ab. Das ist bei der Schokolade auch so.
Okay, also das ganz heißt, die reift ein bisschen nach und dann ist aber der Zenit überschritten. Und
genau, die Handgeschäfte zum Beispiel, die braucht es auch ein bisschen die Zeit, damit es harmonisch wird. Da sind ja Schichten drin, ja. Die erste Woche oder so, oder die ersten 2 Wochen, noch nicht optimal sind. Nach 2, 3 Wochen erreichen die den Geschmackshöhepunkt.
Ja. Das heißt, das muss man bei der Auslieferung dann noch beachten?
Nein, das ist eh die natürliche Logistik. Es dauert eh jetzt. Da ist es jetzt fertig, dann wird es verpackt, dann geht es ins Lager, vom Lager geht es dann ins Geschäft und dann kommt es vom Geschäft kommt's ins Regal. Also es dauert eh sowieso.
Okay.
So schnell geht es ja nicht.
Dann,
also es passiert nicht, dass da eine Schokolade jetzt fertig gemacht wird und oben im Shop schon verkauft wird.
Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch die Abteilung, wo verpackt wird. Weil das ist ja ganz wichtig, auch mit dem goldenen Papier finde ich immer total wichtig, wenn du die Schokolade kaufst, dass du das auspackst, wie das knistert und so, das gehört alles dazu. Die Papierverpackung, die ist ja so schön, dass man die gar nicht wegschmeißen möchte. Also ich habe gerade gesagt, das Auspacken ist für mich ganz wichtig, wie so ein Geschenk, gehört dazu.
Das ist wie beim Sex. Also das Ausziehen ist das Schönste.
Ich weiß nicht, wovon er spricht.
Da kommen die Schokoladen jetzt daher.
Also, wir sehen jetzt hier die Schokoladen, die sind geprüft und für gut befunden und werden jetzt hier praktisch verpackt.
Genau. Da wird zuerst noch Metall gesucht, dann werden sie verwogen, dass das Gewicht stimmt. Ja, und dann kommt die Goldfolie, die Banderollen kommen dann drauf, da kommt das Ablaufdatum drauf, dann kommt der Code drauf. Also die Schokoladen müssen ja genau komplett rückverfolgbar sein. Also wir wissen, wenn die Kakaobohne ankommt oder die Nuss oder der Champagner oder was, wann das ankommen ist, wer es übernommen hat, welche Produktionsschritte genau dahinter war, das System. Mit jeder Arbeitsschritt wird genau eingelesen und über den Strichcode hinten können wir dann nachvollziehen, zum Beispiel, dass die Anna jetzt an der Verpackungsmaschine gestanden ist und die Victoria zum Beispiel verpackt hat oder so.
Und das Papier ist auch Öko?
Das ist natürlich auch Ökopapier, also nicht ganz beschichtet, mit Naturfarben bedruckt. Ja, da schauen wir schon ganzheitlich, es ist mittlerweile auch, gibt es keine Plastikverpackung mehr bei uns. Also Plastik schon, aber alles Ökoplastik, als Stärke oder als Reisstärke. Oder
also kompostierbar Reisstärke, und
kompostierbar, genau.
Abfallfrei.
Ja, also das ist natürlich das große Thema, dass wir in Zukunft Produkte produzieren, die ökologisch wertvoll sind. Ja.
Gut, dann gehe ich mal da ans Ende und werde mir eine solche fertige Schokolade einfach mal greifen, oder? Ich nehme euch auch eine mit. Hier sitzt hier der Handgriff?
Ja, das schaut wirklich so aus. Die kennen alles besser wie ich. Ja, sie müssen auch kontrollieren. Die schauen, ob die Schleife schief ist, ob sie richtig gestempelt sind. Das ist schon ein richtiger harter Job. Aber sie wechseln, die Damen da, die da arbeiten, die wechseln auch dauernd. Einmal macht man die Schachtel, dann macht man den Code drauf oder geht auch in die Produktion.
Das heißt, man wechselt hier durch damit?
Genau. Wir haben also ein Prinzip, dass niemand länger wie eine Stunde irgendwo an einem gleichen Arbeitsplatz steht. Mhm. Sondern dass man wirklich durchwechselt und das ist, glaube ich, auch interessanter vom Arbeiten. Also sonst wirst du ja verrückt.
Ja. Wenn man so viel mit Schokolade zu tun hat, dann möchte man wahrscheinlich als Mitarbeiter, wahrscheinlich mit hoher Sicherheit, deftig essen. Ich habe gehört, hier gäbe es ein Menü für alle for free. Ist das richtig?
Ja, es wird auch biologisch gekocht. Also die Leute tun nicht nur den ganzen Tag Schokolade essen, das ist eh logisch. Nein, und es gibt eben ein dreigängiges Menü. Es gibt auch ein Jause in der Früh, also Frühstück. Das finanziert das Unternehmen, ist für alle frei. Und es wird frisch gekocht und biologisch sowieso.
Ja, dann hoffe ich, dass immer mehr Unternehmer genauso agieren. Verantwortung übernehmen, und zwar bevor die Politik Druck von außen macht und sagt, was kann ich für die Leute tun, für meine Mitarbeiter tun, wie kann ich mich da einsetzen, statt immer nur auf seine Kinder auf Demonstrationen zu schicken mit Plakaten, Forderungen an andere, sondern bei sich selber anfangen. Das finde ich das Sympathische.
Das ist eben genau das, dass man sagt, also die Unternehmer haben auch Verantwortung, wie jeder Mitarbeiter und jeder Bürger. Und wir müssen die Verantwortung eben auch übernehmen, dass die Kette, dass der Kreislauf halt stimmt.
Und Josef Zotter, vielen Dank für die Zeit, dass wir auch hier rumlaufen dürfen mit diesem wirklich tollen Kostüm. Eine letzte Frage. Gibt es eine Lieblingsschokolade?
Meine Güte, das ist eine gemeine Frage. Deswegen gibt es ja den Ideenfriedhof, weil ich habe die Schokoladesorten irgendwie alle liebevoll kreiert und mit viel Herzblut und so. Deswegen habe ich auch den Friedhof gemacht, damit man sie verabschieden kann. Und ich habe nichts, keine einzige Sorte, auch wenn sie daneben gegangen sind, nicht bewusst schlecht gemacht, sondern manchmal geht halt was daneben. Und da steckt auch eine große Emotion drin. Zu mir kommen immer viele Leute und sagen, Zotter, was ist deine Lieblingsschokolade? Und dann sage ich immer, es gibt auch keine Lieblingskinder, auch wenn es behindert ist.
Vielen Dank für diese schönen Schlussworte und für alle, die sich fragen, wir haben so oft davon gesprochen, Schokoladenfriedhof, was ist das? Das ist da draußen, das ist ein Friedhof, da liegen Schokoladen oder da sind Schokoladentafeln aufgestellt als Grabsteine, sage ich mal. Und dazu braucht ihr uns eigentlich nicht, da könnt ihr einfach drüber abschwenken und könnt euch denken, was ist da eigentlich los in Österreich? Ja, hier in der Steiermark laufen die Uhren anders. Vielen Dank, Josef Zotter, ein Macher.
Danke für den Besuch, ich habe mir echt gedacht.